Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Es gibt eine weitere Rezensionsfolge, auch wieder mit Stefan, aber nicht mit Stefan Hanf, sondern mit einem ganz anderen Stefan. Und welche Spiele wir heute dabei haben und natürlich welcher Stefan gemeint ist, das erfährst du, wenn du dranbleibst. Ja, er ist schon mehrfach hier im Podcast zu Gast gewesen und wir haben sehr schön miteinander schon aufgenommen. Und jetzt war doch der Drang sehr groß, mal ein paar der großen aktuellen Neuheiten, der Klopper, die wir hier so auf dem Tisch gehabt haben in den letzten Wochen und sogar Monaten zu besprechen. Und deswegen freue ich mich sehr über meinen heutigen Gast, Stefan Zerlik aus Frankfurt. Hallo Stefan, grüß dich.
Hallo Frederik, schön, dass ich wieder da sein kann.
Ja, und wir haben ja wirklich ein paar richtig große Klopper, auch absolute Neuheiten, die jetzt zur Messe natürlich auch gehypt werden. Einer der Titel ist erst zur BerlinCon überhaupt erschienen im Juli, auf Deutsch zumindest. Die anderen Titel sind mit Spannung erwartet. Wir haben aber auch ein oder zwei Titel dabei, die jetzt schon ein paar Monate älter sind, die wir intensiv gespielt haben. Und wir haben sogar etwas für unsere kleinen Hörerinnen und Hörer dabei, beziehungsweise deren Eltern. Also, wir haben ein volles Potpourri vom großen Euro-Klopper bis zum kleinen Kartenspiel, ist alles mit dabei. Und ja, einen Titel, der mit ganz viel Spannung erwartet wurde, den darfst du gleich vorstellen und hast uns einen richtig großen Brocken schon mal mitgebracht, oder?
Genau, also es geht um das den großen Brocken Dune Imperium Uprising. Also das zweite Basisspiel aus der Dune Imperium-Reihe im Prinzip. Ich steige einfach mal direkt ein, was sich da so bei dem Dune Imperium Uprising getan hat. Wir haben erstmal natürlich da weiterhin dasselbe Programm wie bei Dune Imperium. Also wir haben Worker Placement mit Deckbuilding und dem Area Control, wo in der Mitte die Parteien gegeneinander kämpfen. Nach wie vor ist es, dass die Karten, die man in seinem Deck hat, das wollte ich sagen, bestimmen, wo man halt seine Agenten hinschicken kann und man damit macht damit Aktionen, um Ressourcen zu sammeln, Überzeugung zu bekommen, Einfluss zu bekommen bei den Fraktionen und so weiter und so fort. Also da hat sich erstmal gar nichts geändert. Was aber neu dazu kam, sind Spione. Und Spione sind eigene kleine Holzzylinder, die benachbart zu den eigentlichen Aktionsfeldern dann platziert werden durch verschiedene Mechaniken und Aktionsfelder. Und die erlauben es dann später, dass man da einen Agenten hinsetzen darf, mit einer Karte, die so ein Spionsymbol hat. Wenn halt die Karte ansonsten nicht passen würde oder man keine andere passende Karte hat, können die also da ein bisschen mehr Flexibilität in der Platzierung der Agenten dann hervorrufen. Und man kann diese Spione auch noch dann opfern, um besetzte Felder zum Beispiel zu nutzen oder um noch mehr Karten nachzuziehen. Und das ist die eine große Neuerung bei Dune Imperium Uprising. Die zweite Änderung sind, dass man jetzt auch mit den Sandwürmern in die Schlacht ziehen kann, sobald man sich über einen mittelaufwendigen Weg solche Sandwurmhaken, wer den Film gesehen hat, wird wissen, das sind Haken, mit denen die Menschen oder die Eingeborenen in Eingeborenen darf man an der Stelle natürlich nicht sagen, die Menschen auf Arrakis sich halt in die Sandwürmer einhaken können und dann auf den reiten können. Und die sind halt mächtige Kämpfer. Und was da vielleicht besonders spannend ist, wenn man mit den Sandwürmern in die Schlacht zieht und Belohnung in der Schlacht erhält, dann kriegt man diese Belohnung doppelt. Das kann vor allem auch hinten raus sehr stark bepunktet werden. Ja, ansonsten haben wir eigentlich ein normales Dune Imperium mit ein bisschen angepassten Aktionsfeldern. Es ist ein bisschen anders, wie man jetzt einen zusätzlichen einmalig für diese Runde Agenten bekommt, wurde ein bisschen geändert. Hier und da gibt es auch ein paar Aktionsfelder, die mehr benötigen, dass man erstmal Einfluss bei einer gewissen Fraktion haben muss. Und es gibt auch ein paar neue Punktequellen, aber im Grunde waren eigentlich die Würmer und die Spione das große Neue, was wir jetzt in dem Dune Imperium Uprising haben und natürlich einen komplett neuen Satz an Karten. Das heißt, die Deckkarten, die man erwerben kann, die sind neu aufeinander abgestimmt und meiner Meinung nach sogar ein bisschen runder abgestimmt aufeinander, dass man da besser noch Synergien finden kann wie beim Ursprungsspiel. Genau, und man kann als kleines Bonusding noch eine Mini-Erweiterung dazu nehmen, da kriegt man dann Mafia-Verträge heißen die. Das ist okay, da bekommt man dann kleine Mini-Aufträge, die sagen, wenn man jetzt zu der und der Aktion irgendwann später geht, kriegt man noch einen Bonus dazu oder wenn man das und das macht, kriegt man einen Bonus und so weiter. Das ist so on top, aber jetzt nicht wirklich spielentscheidend an der Stelle. Genau, also ich habe jetzt nur die Neuerungen von Dune Imperium Uprising gegenüber Dune Imperium genannt. Ich denke mal, Frederik, das reicht an der Stelle, weil ich glaube, wir können davon ausgehen, dass die Zuhörerschaft Dune Imperium wahrscheinlich kennt, oder?
Ja, absolut. Das ist ja ein sehr beliebter Titel und auch einer, der vor einigen Jahren, glaube ich, sogar auch nominiert war und dann aber nicht gewonnen hat. Was hat stattdessen gewonnen?
Living Forest hat gewonnen.
Living Forest, stimmt, das war... Das war der schwarze Fleck auf der Weste, auf der weißen Weste der Jury. ich bin ein großer Dune Imperium Fan, immer unter der Voraussetzung, dass man es zu dritt oder zu viert mindestens spielen, dann funktioniert's sehr, sehr gut. Hier gibt's ja noch eine Neuerung, nämlich eine 6-spielende Team-Variante, die wir spielen können, über die können wir auch gleich mal sprechen.
Genau, da würde ich ja noch gleich nachher noch richtig drauf eingehen. Genau, hätte ich noch gemacht, natürlich.
Auch zu 6 gespielt, in einer großen Runde, intensiv. Also ich glaube, wenn man beide Editionen braucht man nicht zwingend, wenn man Dune Imperium zu Hause hat, dann ist das aus meiner Sicht vollkommen ausreichend, insbesondere wenn man die Erweiterungen von Dune Imperium noch zu Hause hat, dann ist man damit aus meiner Sicht erstmal über eine ganze Weile wirklich gut beschäftigt. Da gibt's viel Abwechslung, da gibt's viele Möglichkeiten, viele Freiheiten. Das ist auch die Variante, die ich gerne spiele. Ich habe mir deswegen Dune Imperium Uprising auch nicht besorgt, wenngleich ich das wirklich gerne spiele, weil es ein paar schöne taktische Varianten gibt, die aber aus meiner Sicht über Erweiterungsmodule nicht weit hinausgehen. Also du hast die Spione mit drin. Die Spione sind eine prima Ergänzung, wäre für mich aber auch eine prima Erweiterung gewesen, dass man einfach ein paar Karten mit dazu nimmt, die diese Spione einführen. Das ist technisch nicht ganz leicht, das gebe ich zu. Ne? Man hat ein paar Zusatzfelder, da hätte man irgendwie über Leisten was abdecken müssen, aber das hat ja Arnak zum Beispiel auch gut gemacht, einfach über andere Tempelleisten, die hätte man links auf die Leisten drauflegen können. Und auch in der Mitte bei den Rohstofffeldern oder bei den Arbeitereinsatzfeldern hätte man ein bisschen was ändern können. Aber das Balancing wäre, glaube ich, schwieriger geworden. Das will ich einräumen. Aber es ist, sagen wir mal, spieltechnisch eher ein Erweiterungsmodul, bei dem ich eben Felder dann nochmal anders blockieren kann, anders nutzen kann. Aber eben eine, die taktisch eine Menge Spaß macht. Insbesondere, wenn man vielleicht Dune Imperium schon ein paar Mal gespielt hat. Das Zweite, was taktisch sehr reizvoll ist, sind die Sandwürmer, bei denen ich mir vorher einmal diesen Haken holen muss. Und dann verändert sich dadurch schon sehr die Dynamik im Kampf. Nämlich einerseits bekommt der Kampf eine noch größere Gewichtung, weil ich ja über diese Sandwürmer, wenn ich die einsetze, auch die doppelte Belohnung bekomme der Karte, die ich dann erfülle. Oder dieser Wertung des Kampfes, die bekomme ich ja dann doppelt ausgeschüttet, wenn ich Sandwürmer einsetze. Und deswegen ist die Versuchung, Sandwürmer einzusetzen, relativ groß. Dann ist man sehr stark. Und das ist ein Element, was mir grundsätzlich ganz gut gefällt und was die Kämpfe nochmal anders aufwertet. Aber dafür jetzt dieses Spiel sich komplett zu holen, ist aus meiner Sicht nicht unbedingt nötig. Wenngleich auch hier Dune Imperium Uprising alles richtig macht, was der Vorgänger auch schon richtig macht und noch ein paar Sachen dazu macht, die alle miteinander wirklich cool sind.
Ja, ich habe mir tatsächlich auch dazu aufgeschrieben, dass wir hier im Prinzip more of the same haben. Das heißt, wenn man vorher schon gut bedient war, wird man hier weiter gut bedient. Aber ich finde tatsächlich, wenn man so parallel zu den Filmen quasi so mitwachsen will, so wie die Geschichte in den Filmen weitergeht, oder insgesamt die Geschichte von Dune weitergeht, dann könnte man mit dem Spiel wirklich gut auch sich selbst beim Spielen eine Geschichte erzählen. Also wenn man da das Erlebnis neben dem taktischen Spielen haben möchte, da würde ich sagen, für Fans von Dune, die können dann mit dem Spielen dann mitwachsen. Meiner Meinung nach geht der Inhalt von Dune Imperium Uprising auch eigentlich nicht über eine etwas größere Erweiterung hinweg. Das heißt, es hätte sich wahrscheinlich auch, also eine Erweiterung hätte es wahrscheinlich auch getan. Ich sehe auch, wie du, technisch wäre das schwierig gewesen. Aber es wird jetzt nicht so grundlegend Neues geliefert. Aber im Sinne von, ich will eigentlich, ich sehe es dann so, wenn man jetzt Filme schaut, zum Beispiel, wie ich gucke den ersten Dune-Film und will wissen, wie es weitergeht und gucke dann den zweiten Dune-Film, da sagt man ja auch nicht, ja, da kannst du doch eigentlich nochmal den ersten angucken, brauchst nicht den zweiten schauen. Wenn man so an die Sache rangeht, dann könnte, würde ich sagen, dann soll man sich auch gerne das Dune Imperium Uprising holen, um dann das Spiel sozusagen so weiter zu erleben. und mit dem Spiel zu wachsen. Es wird ja auch ein bisschen komplexer durch die Spione, ein bisschen zum einen für die Mitspieler unberechenbarer, was jemand noch machen kann. Für einen selbst hat man noch mehr Fallstricke, Sicherheitsnetze im Prinzip durch die Spione, dass man vielleicht Sachen doch noch erreichen kann. Und das war eigentlich, finde ich eigentlich soweit eigentlich ganz gut. Was ich bei den Sandwürmern aber noch kritisieren würde, es gibt so eine Sandwurmbarriere von diesen drei Aktionsorten, die nahe bei Arrakeen sind, also bei der Hauptstadt dem Planeten. Da gibt es ein Plättchen, was erstmal am Anfang dann noch liegt, was sagt, wenn die Kampfkarten, die Konfliktkarten darum gehen, eine von diesen Städten zu erobern und diese Barriere dann noch liegt, dann darf man nicht mit den Sandwürmern in die Schlacht ziehen. Und dieses Plättchen muss irgendwann von einem Spieler aktiv quasi gebrochen werden. In der Regel ist das so, dass du eine Aktion hast, wo du entweder Sandwürmer bekommen kannst oder sagst, ich entferne dieses Plättchen jetzt einmalig. Und dann ist der Weg für die Sandwürmer offen. Und wenn das quasi relativ früh im Spiel einfach irgendwie passiert, wir hatten zum Beispiel in einer Zwei-Spieler-Partie, hat das der virtuelle dritte Spieler, also der Automa-Spieler, das irgendwie in seinem zweiten Zug hat er die Barriere auf einmal gebrochen und dann war es hardcore witzlos, dass da eigentlich eine Sandwurmbarriere sein müsste und alle konnten einfach alle durch und es war irgendwie total lahm. Also diese Barriere, die fand ich ein bisschen überflüssig und auch irgendwie nicht so schön. Und wie ich auch schon kurz erwähnt habe, diese Mafia-Verträge, die finde ich auch irgendwie ein bisschen witzlos. Die sind, kann man auch komplett ohne mitspielen, man verpasst dann tatsächlich nichts. Also die beiden Elemente sind nicht so schön. Genau, aber ansonsten alles soweit rund. Und um das, sag ich mal, das Erlebnis noch runder zu machen, haben sie ja tatsächlich, wie du schon erwähnt hast, diese 6-Spieler-Variante noch draufgepackt. Also für alle, die es noch nicht wissen, man kann dann Dune Imperium Uprising mit bis zu 4 Spielern spielen. Zu 5 kann man es nicht spielen, aber dann wieder zu 6. Weil zu 6 teilen sich die Spieler in 2 Dreierteams auf, wobei jeweils 2 von diesen Dreierteams sind normale Spieler mit Agenten und Holzwürfeln und auf dem Plan agieren und Truppen in den Kampf schicken, während die anderen beiden deren Anführer darstellen. Und die haben dann gar nicht so klassische Agenten, sondern haben so Plättchen, die mit einem Pfeil versehen sind, der für entweder den rechten Mitstreiter oder für den linken Mitstreiter zugeordnet ist. Und wenn man diese Plättchen mit den Fallen hinlegt und bei der Aktion dann irgendwie Truppen zum Beispiel bekommt, die dann der Anführer gar nicht selbst bekommen kann, gibt die Truppen halt für den entsprechenden Mitstreiter. Sodass dieser Anführer, der dann übrigens auch ein eigenes Kartendeck noch hat mit ganz besonderen Eigenschaften und Karten, die auch sehr viel mit Einmaleffekten zu tun haben, der hat dann auf einmal noch ein ganz anderes Level und spielt tatsächlich auch ein bisschen anders als normalerweise Dune. Das haben wir ja schon zusammen gespielt und das hat auch hervorragend funktioniert. Also das war, wenn man jetzt die Story von Dune kennt und Dune-Fan ist, da ging man dann gut mit. Wenn man dann halt diese dann doch sehr ausartende Downtime dadurch, dass man da spannend in den Geschehnissen sich spannend einfinden konnte, überbrücken konnte, war das okay. Weil man hat dann wirklich ziemlich lange zwischen den Partien gewartet. Also ich kann mich an den Chris erinnern, der gesagt hat, ja, ich mache meinen Zug und es ist mir eigentlich egal, was hier passiert. Und ich warte mal eine halbe Stunde, hole mir einen Kaffee, so gefühlt. Während ich das Gefühl hatte, dass, ich glaube, in einem Team waren Julia, Hanna und ich, wenn ich mich richtig entsinne. Und Hanna war auf jeden Fall meine Anführerin. Und da waren wir schon hart im Gespräch, was wir jetzt eigentlich machen.
Ich glaube, du warst im Team mit Stefan und Hanna und ich war im Team mit Julia und Chris.
Auch möglich. Auf jeden Fall habe ich mich daran erinnert, dass Hanna meine Chefin war und wir doch sehr viel über diskutiert haben, machen wir jetzt das oder machen wir jetzt jenes. Aber irgendwie beim Diskutieren muss man dann, das ist nämlich auch ein Witz dabei, wenn die Dreiergruppe dann einen Plan absprechen möchte, dann muss man so ein bisschen darauf achten, wie man das abspricht, dass die gegnerische Gruppe das nicht so direkt dann erfährt, was man eigentlich machen möchte, weil dann wäre das ja witzlos. Und in der Anleitung ist dann tatsächlich auch definiert, dass man sich so abwechselnd hinsetzen soll, dass Absprachen tatsächlich schwieriger werden, mit der Begründung, dass das halt auch das Dune-Universum auch bisher besser widerspiegelt, wo es auch dauernd überall mit Spionen und Doppelagenten und so weiter viel drin vorkommt, dass man dann halt dieses Gefühl dann auch damit hat, ich kann eigentlich niemandem vertrauen, ich kann nicht richtig mit meinem Anführer ausarbeiten, was für einen Plan wir jetzt hier machen wollen. Und das hatte mir da tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es war insgesamt auch keine schlechte Partie, war aber halt wahnsinnig lang. Also das muss man dann schon wollen, tatsächlich.
Ja, Das ist so. Ich war ja tief beeindruckt. Die Hannah hat ja ihre erste Partie Dune Imperium gespielt in dieser Sechserrunde und dann gleich als Anführerin und hat das aus meiner Sicht ja auch sehr gut gemacht mit 5 alten Dune Imperium Häsinnen und Hasen, nämlich mit deiner Frau Julia, dem Stefan Hanf, uns beiden und dem Chris Greff. Also liebe Grüße an euch alle und an diese Runde. Und das war natürlich toll, weil wir ganz andere taktische Möglichkeiten hatten. Wir konnten Karten weitergeben untereinander. Wir konnten zum Teil so Rohstoffe tauschen oder die Anführerin konnte halt eben Aktionen machen, mit denen sie dann so ein bisschen die Rohstoffe, die Karten untereinander oder diese Tausche untereinander initiiert hat. Und das hat taktisch nochmal ganz andere Möglichkeiten gegeben. Oder man konnte dann irgendwie Felder nutzen, auf denen andere saßen und so. Also das war schon echt großes Kino in dieser Variante. Die hat mir richtig, richtig gut gefallen. Aber die Downtime ist ja wirklich für die Hölle. Also wir haben, glaube ich, 4 Stunden gespielt an dieser Partie knapp, plus minus. Und das brauche ich dann nicht allzu oft. Also das ist dann schon mal so ein Erlebnis. Aber in 4 Stunden kann man halt auch vieles andere spielen. Und dann spiele ich lieber eine entspannte Runde Dune Imperium in 2 Stunden zu viert und spiele dann nochmal was anderes für 2 Stunden. Weil so riesig groß ist dieser Mehrwert nicht, dass ich da jetzt 4 Stunden Zeit mit verbringen müsste. So, aber das war schon ein cooles Erlebnis, das kann man nicht anders sagen. Und da ist natürlich taktisch eine Menge möglich. Man kann sich schön in die Suppe spucken. Manchmal kann man sich so gegenseitig so Karten zeigen und sagen, hey, sollen wir die einsetzen oder sollen wir lieber die einsetzen? Und das gegnerische Team sitzt da und denkt so, aha, was hacken die da gerade aus und so. Und möglicherweise kann man suggerieren, dass man da groß am Kampf teilnimmt. Dabei macht man dann irgendwie hinten raus doch was anderes. Aber das andere Team hat jetzt schon viele Truppen eingesetzt und so. Also das sind schon Elemente oder das waren schon Momente, an die ich mich gerne zurückerinnere. Das hat schon echt sehr, sehr viel Freude gemacht. Aber allzu oft werde ich diese 6er-Team-Variante tatsächlich nicht spielen, weil die wirklich viel Zeit kostet, auch durchaus anstrengend ist. Und wir, wie gesagt, in 2 Stunden mit 4 Leuten kann man auch eine schöne Runde Dune Imperium so spielen. Mit der Immortality-Variante und der Rise of X-Erweiterung, dann sind das natürlich coole Sachen. Eins möchte ich noch ergänzen, was ich richtig cool finde, ist, dass nämlich alle Erweiterungen und die beiden Grundspiele beliebig miteinander kombinierbar sind. Also du kannst die Karten und das Material aus Uprising mehrheitlich, genauso bei Rise of X und Immortality und im Grundspiel kannst du das beliebig kombinieren. Du kannst auch bei Uprising die Elemente aus dem Rise of X oder Immortality mit inkludieren. Also wenn du das ganze Material hast, dann ist das beliebig, fast beliebig miteinander austauschbar. So, da gibt's natürlich ein paar, ich sag mal, Feinheiten im Balancing und dann gibt's natürlich auch Vorschläge schon im Internet, welche Kartensets man wie zusammenstellt, damit das gut gelingt und wie man die Erweiterung gut kombinieren kann und so. Da gibt's natürlich einen ganzen Haufen Vorschläge und da kann man sehr, sehr tief einsteigen. Aber das finde ich erstmal schön, dass diese ganzen Welten oder diese ganzen Grundspiele und Erweiterungen hier ganz gut miteinander kombinierbar sind. Ja.
Genau, also somit haben wir im Prinzip Dune Imperium Uprising besprochen. Wir haben jetzt noch gar nicht gesagt, von wem das war. Das ist bei Direwolf wieder erschienen, vom Autor Paul Dennen. Ist schon ein paar Monate auf dem Markt, also gar nicht so wahnsinnig neu, aber immer noch neu genug, dass es für uns spannend ist.
Genau, und es ist im deutschen Vertrieb bei Asmodee, das können wir, glaube ich, auch noch ergänzen. Und dann haben wir zu Dune Imperium Uprising doch einiges gesagt und kommen jetzt zu einem Spiel, das tatsächlich sehr neu ist, gerade mal 2 Monate etwa auf dem Markt. Es ist bei Feuerland erschienen und im Original bei Stonemaier Games und es ist die der große Titel Astrobienen von Conny Vogelmann. Und ich habe Astrobienen auf Englisch kennenlernen dürfen beim Beeple-Wochenende. Am Pfingsten war das im Juni, da waren wir gemeinsam. Wie hieß der Ort nochmal? Ich habe den Namen vergessen.
Du meinst jetzt Tann?
Tann, genau.
Ja.
War das Pfingsten nicht bloß so Pfingsten, oder?
Das war Pfingsten. Pfingsten genau. Ist immer Tann. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon die Runde gemacht an die Hörerschaft. Das ist eher so ein Bibel-internes Event.
Genau. Ja, genau. Also, aber da sind so BloggerInnen, Content-Creators aus der Szene, die eben Mitglied des Bibel-Netzwerks sind oder es werden wollen. Damals war ich noch kein Mitglied, mittlerweile bin ich eines. Und da haben wir uns ein Wochenende in Tann getroffen und ich durfte das Spiel spielen mit unter anderem dem Brettspielminister Johannes und dem Jan von der Brettspielrunde war, glaube ich, dabei. Warst du auch dabei? Ich weiß es gar nicht, ich glaube nicht, ne? In der Runde warst du, glaube ich, nicht
mit dabei. Ich habe es auch mit dir gespielt, aber erst letztens im Kloster.
Genau, also das war schon, war jetzt eine jüngere Partie. Also jedenfalls da habe ich das kennengelernt und habe mich gleich schockverliebt in Apiary auf Englisch. Und dann habe ich es auf der BerlinCon am Feuerlandstand sozusagen nochmal meine Regelkenntnisse aufgefrischt, hatte meinen wunderbaren Spielererklärer. Da habe ich nochmal gespielt in einer Runde mit Fabian und Daphne von Better Late Than Never. Und dann haben wir das Spiel auch mitgenommen und haben es dann abends in der Fünferrunde nochmal gespielt. Und seitdem sind viele weitere Partien gefolgt, unter anderem auch vorletzte Woche mit dir und Julia im Kloster Heidau beim Kosmos-Event, haben wir noch einen Tag dran gehängt. Und dann haben wir das nach dem Frühstück nochmal eben gespielt. Und Astrobienen, ich habe jetzt an die 10 Partien, ich glaube 8 oder 9 sind es inzwischen, ist ein Titel, das kann ich vorwegnehmen, den ich total liebe und feiere und den ich voll gerne spiele. Wir haben hier nämlich ein sehr cleveres und durchaus in vielerlei Hinsicht konventionelles Eurogame, aber mit ein paar Feinheiten, die eben vielleicht gar nicht so konventionell sind. Also erstmal ist es natürlich ein bisschen ein merkwürdiges Thema. Wir sind Astrobienen, also Bienen im Weltall. Das Cover, das sieht schon mal sensationell aus. Von Quan Chai Muria ist die Illustration. Und wir sehen auf dem Titelbild eine Biene mit so einem Astronautenhelm, die dann rund um einen Planeten fliegt. Und wenn wir Astrobienen spielen, dann haben wir jeder von uns ein Bienentableau, ein Bienenstocktableau, auf dem so Waben aufgedruckt sind. Das sind so Hexfelder, klassische Hexfelder. Und auf einigen dieser Feldern befindet sich noch ein Bonus. Dann haben wir eine Fraktion. Es gibt um die 20 Fraktionen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Startfähigkeiten oder Fähigkeiten während des Spiels. Und dann haben wir relativ konventionell Möglichkeiten, Ressourcen zu bekommen. Das in dem Fall Wasser, Pollen, Fasern, Bienenwachs oder Honig ist. Und mit diesen Ressourcen können wir natürlich wieder Dinge kaufen, wir können Bonuspunkte bekommen, wir können Spielendewertungen bekommen und haben hier einfach eine ganze Reihe recht konventioneller Möglichkeiten. Also zum Beispiel haben wir ein Raumschiff der Königin, das fliegt so rum über ein Feld von Planetenplättchen, die verdeckt sind. Dann können wir die, wenn wir auf einem Feld landen, umdrehen und dann bekommen wir da eben Ressourcen, die zum Teil aufgedruckt sind, die wir zum Teil selber definieren können. Wir können mit diesen Ressourcen dann verschiedene Plättchen bauen, unterschiedlicher Farbe und Funktion, die wir in unserem Bienenstocktableau dann einpuzzeln oder einbauen können, die zum Teil Ressourcen bringen und Möglichkeiten, weitere Ressourcen zu lagern, denn die muss ich irgendwie unterbringen. Die bringen Möglichkeiten, sofort Boni zu bekommen und sie bieten uns Möglichkeiten, im Spiel weitere Vorteile oder Boni zu erhalten, die ich eben für mich günstig nutzen kann. Das Besondere ist jetzt, dass wir Bienen haben als Arbeiter. Es ist also ein Arbeitereinsatzspiel und auf jedem dieser Felder gibt es eine unterschiedliche Anzahl oder auf jedem dieser Aktionsmöglichkeiten gibt es eine unterschiedliche Anzahl von Arbeitereinsatzfeldern. Dann lege ich eben so eine Biene rein und die Biene, die hat so einen quadratischen, kubusförmigen Körper und auf jeder Seite dieses Körpers ist eine Ziffer aufgedruckt von 1 bis 4 und die markiert eben die Stärke der Biene. Also ich kann die Aktion in Stärke 1, 2, 3 oder 4 machen. Und je nachdem, in welcher Stärke ich die mache, bekomme ich dann eben mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger vom Kuchen. Und immer wenn ich die Vierer-Aktion mache, habe ich bei jedem der Felder oder der Bereiche, in dem ich meine Arbeiter einsetzen kann, eine Zusatzmöglichkeit. Das Interessante ist, anders als bei vielen anderen Worker-Placement- oder Arbeitereinsatzspielen, sind die Felder dann nicht fix besetzt und können dann eben nicht mehr verwendet werden, sondern ich will geradezu, dass meine Spielerinnen oder Spieler die gleichen Felder besetzen und mich dann von dem Feld wegschubsen. Denn wenn das passiert, dann wird meine Biene stärker, dann gewinnt die an Erfahrung, dann wird die ein Jahr älter, wie auch immer, und dann drehe ich die eben eins weiter und dann kommt die von der 1 auf die 2 oder der 2 auf die 3. Und wenn die eben eine 4 hat, dann habe ich eine besonders starke Aktion und eine Bonusaktion, die ich jeweils machen kann. Wenn sie dann von der 4 auf die 5 altert, dann muss ich sie erstmal aus dem Spiel nehmen und kann dann ein Bonusplättchen in einem sogenannten Tiefschlafabteil platzieren, denn dann geht die Biene erstmal in den Winterschlaf, in eine Kryokammer, wird eingefroren, kommt an die Seite und dann muss ich mir die erstmal durch eine Zusatzaktion wieder zurückholen. Ich kann aber eben in diesem Tiefschlafabteil sehr wertvolle Felder abdecken, die mir Boni, Punkte und eine Mehrheitenwertung bringen. Und das Spiel dauert eben so lange, bis alle diese Felder besetzt sind oder bis eine Person alle seine Abdeckfelder für diese Tiefschlafabteile eben losgeworden ist. Und das dauert im Regelfall so reichlich 1,5 bis 2 Stunden. Und die Aktionen, die ich in dem Spiel mache, sind eben, ich kann rumfliegen und erkunden mit meiner Biene. dann kann ich eben Planeten aufdecken und Ressourcen bekommen, ich kann ausbauen, dann kann ich eben diese Hexfelderplättchen kaufen, ich kann wachsen, das heißt, ich kann entweder eine Biene wieder zurücknehmen aus dem Vorrat, nachdem sie im Tiefschlaf war, wieder auf mein Tableau zurücknehmen. Oder ich kann mein Bienenstock-Tableau ein bisschen ausbauen, um weitere Felder, die ich dann belegen kann. Ich kann mir Spielende-Bedingungen kaufen. Ich kann Karten erforschen, die ich dann, wenn sie besonders gut sind und ich eine Viereraktion habe, auch aussäen kann für Spielende-Punkte. Die Karten kann ich auch abschmeißen für Ressourcen oder eben für Vorteile, die kommen. Ich habe eine Umwandeln-Aktion, in der ich Ressourcen oder Karten irgendwie tauschen kann und in der ich auch Bienentänze lehren kann, die, wenn andere sie nutzen, ich nochmal Bonuspunkte auf einer weiteren Leiste bekomme, nämlich auf der Gunstleiste. Also das ist wie so oft bei Eurogames ganz wunderbar verzahnt. Und gleichzeitig finde ich hier diesen besonderen Kniff, eben dieses Timing. Welche Biene setze ich in welches Feld, mit welcher Stärke, zu welchem Zeitpunkt ein, um dann zu schauen, was brauchen meine Mitspielenden, damit ich meine Bienen immer wieder zurück aufs Tableau komme und ich nicht einen Spielzug verliere, indem ich die alle wieder zurückrufen muss. Das will man eigentlich nicht, sondern ich will eigentlich möglichst günstig und lange diese Bienen zirkulieren, damit ich immer stärkere Bienen bekomme und dann die Bienen natürlich auch immer mal wieder mit einer Viereraktion besonders stark einsetzen kann, bevor sie dann altern und nicht irgendwie auf dem Spielfeld rumgammeln. Und das möchte ich natürlich mit Aktionen machen, die anderen dann auch nutzen. Und das finde ich ein sehr, sehr reizvolles Spiel, sehr reizvolle Kombinationsmöglichkeiten. Und ich mag gerne dieses Ausloten des Timings, wann setze ich meine Biene wo ein, wann wird die wieder rausgeschubst, wann altert die, wann kann ich besonders starke Aktionen machen und so. Das alles finde ich eine sehr, sehr reizvolle und interessante Mischung mit ein paar kleinen Einschränkungen, über die können wir gleich nochmal sprechen. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt. Ich habe es dir und euch ja letzte Woche im Kloster Haidau beigebracht. Das heißt, wir sprechen bei dir, glaube ich, eher über einen Ersteindruck. Aber der interessiert mich natürlich, weil ich glaube, dir hat es schon Spaß gemacht, oder?
Es ist tatsächlich eher so mein Ersteindruck. So oft habe ich das noch nicht auf dem Tisch gehabt wie du. Also beim Spielen hatte ich irgendwie tatsächlich, das hat schon Spaß gemacht. Das fand ich gut. Ich fand mich so ein bisschen an Village erinnert, wo man ja auch im Prinzip seine Arbeiter hatte, die mit der Zeit dann gealtert haben, sind und dann irgendwann verstorben sind. Und ich glaube auch von der Romantisierung hier, die Viererbienen, die in der Einschlafkammer dann gelandet sind, ich glaube, die sind nicht wiedergekommen, sondern wir haben neue Bienen dann bekommen, und weil die blieben ja da liegen. Ich glaube, die sind dann eher schon weg.
Na, man kann die wiederholen, das sind technisch sind es die gleichen Figuren, aber es sind natürlich nicht die gleichen Bienen auf der Metaebene. Ja.
Genau, also das ist dann irgendwie schon, dass die arme Viererbiene dann sozusagen ihren letzten Dienst dann verrichtet und dann, ich hoffe mal, einfach in Rente geht und dann mal sich ausschlafen darf. Ja, aber das hat mir insgesamt schon durchaus Spaß gemacht, aber es war kein Highlight. Das hat mich jetzt nicht insgesamt so gecatcht, dass ich gesagt habe, oh, das will ich dann, muss ich unbedingt nochmal 100 Mal spielen, weil ich irgendwie gedacht habe, ja, es ist vom Kernmechanismus, wie du ja gesagt hast, sehr basic. Also du schickst halt Arbeiter los und sammelst Ressourcen, neue Ausbauten, um mehr Sachen zu bekommen, mehr Lager zu bekommen, dies und das neu zu bekommen. Hatte ich irgendwie das Gefühl, das hat man schon 100 Mal gesehen. Und der Kniff der alternden Bienen, die dann immer stärker werden, der hat ja nicht gereicht, um mich ausreichend oder nachhaltig zu beeindrucken an der Stelle. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, wir haben dann irgendwann die Viererbiene, die macht irgendwann ihre Super-Duper-Aktion, dann hat die ihre Super-Duper-Aktion gemacht und nu? Und dann stand ich dann, sagen wir mal, jetzt muss ich wieder eine Biene hochzüchten. Okay, das schaffe ich wahrscheinlich gar nicht. Und dann habe ich so gefühlt, dann nachdem wir da einmal schon gespielt haben oder vor allem bei der Erstpartie, so das letzte Fünftel im Spiel so gedacht, ja, jetzt dümpel ich halt noch so ein bisschen rum, weil einer von den anderen wird jetzt Schluss machen. Ich habe da eh keine Chance, den noch irgendwie hochzupimpeln und werde jetzt irgendwie einfach ein paar Ressourcen sammeln oder gucken, wo ich noch irgendwie Punkte herbekomme oder so. Also das kann sein, dass das natürlich, wenn man es häufiger spielt, da besser kalkulierbar ist, wann es endet. Weil am Anfang denkt man ja, ach, es dauert ja ewig. Das Spielende wird nämlich eingeläutet, sobald eine gewisse Anzahl von Viererbienen in den Kryoschlaf geschickt worden sind. Und deswegen passiert da am Anfang relativ wenig. Man hat das Gefühl, okay, wir haben ewig Zeit, dann kommt mal die erste Biene in den Kryoschlaf, denkt man, okay, gut, dann kommt auf einmal kurze Zeit später noch einer, denkt man, oh, jetzt wird's aber eng, jetzt müssen wir uns mal sputen, und dann ist ja eigentlich, wenn man vorher schon anders geplant hat, das Kind schon in den Brunnen gefallen. Das heißt, da muss man schon rechtzeitig drauf achten, wann jetzt das Ende wahrscheinlich eingeläutet wird.
Also das kann ich bestätigen, das ist natürlich am Anfang recht schwer abzuschätzen. Es ist aber, wenn man das Spiel ein paar Mal gespielt hat, das zentrale Element, dieses Timing gut hinzubekommen, dass ich meine Bienen eben nicht irgendwie sinnlos auf dem Feld verteilt habe, während die anderen gerade jetzt sozusagen Vollgas geben und dann diese Bienen in den Tiefschlaf schicken, sondern eben genau dann ready zu sein, wenn es passieren muss. Und das finde ich ein sehr reizvolles Element. So, und das ist, glaube ich, in der Erstpartie, wenn man ja auch noch so die Regeln und wie passt das hier alles zusammen und wie hängt das zusammen, dann ist dieses Element noch nicht so aussagekräftig, aber das wird aus meiner Sicht mit jeder Partie immer relevanter.
Ja, also ich hatte eher so das Gefühl, so, okay, also wenn ich jetzt etwas mit, dass meine Arbeiter irgendwann dann halt in Rente gehen oder verfallen spielen möchte, hatte ich immer das Gefühl, okay, dann hole ich mir doch lieber Village raus. Das hat mir damals aus meiner Erinnerung irgendwie mehr Spaß gemacht. Und ich fand, also was auch noch ein Gag sein sollte, ist ja, dass du teilweise Aktionen hast, wo mehrere Aktionsfelder sind und die Bienen erst einmal ins nächste Aktionsfeld geschoben werden und die Summe der bereits liegenden Biene und der neuen Biene dann die Stärke dieser Aktion ausmacht. So dass man zum Beispiel die Viererbiene des Mitspielers dann nutzen kann mit einer Einserbiene auf einmal auch eine ziemlich starke, nicht die Superaktion, da musst du wirklich selbst die Viererbiene reingeschickt haben, aber auch eine starke Aktion machen kannst. Und das soll ja auch so ein bisschen der Gag sein, der kam bei mir irgendwie auch nicht so richtig rüber, weil irgendwie hatte ich doch das Gefühl, dass jeder doch für sich selbst seine Aktionspunkte dann eigentlich mit denen kalkuliert hat. Und wenn mal sich ein Angebot ergeben hat, dann hat man mal dann 2+2 gemacht, dass man dann ein besseres Plättchen gekauft hat oder eine Karte mehr gezogen hat oder sowas. Das fand ich, hat das Spiel ein bisschen Potenzial liegen gelassen, dass man, da hätte man, glaube ich, ein bisschen mehr draus machen können. Nach meinem ersten Eindruck kann sein, dass das dann doch später tiefer gehend ist. Aber das fand ich erstmal, ja, auch alles erstmal so, dass es nach meinem ersten Eindruck mich nicht so hart gecatcht hat, dass ich gesagt habe, boah, das ist jetzt das beste Spiel aller Zeiten. Ich glaube, da hattest dich am Anfang, warst du am Anfang auch eher direkt schockverliebt, oder?
Genau, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das beste Spiel aller Zeiten ist, ne? Also da bin ich weit von entfernt, da gibt's ganz andere. Aber ich mag es wirklich gerne und ich meine, ich habe jetzt seit Juli 8 oder 9 Partien, ich müsste mal nachgucken, ich habe ja an dem Wochenende im Kloster Heidau gleich 2 gespielt, also eine am Sonntag, nee, doch am Samstagabend und eine am Sonntagvormittag, dann nach dem Frühstück noch mit euch. Und das zeigt ja schon, dass ich das Spiel irgendwie ganz gerne mag. Wenn man das so zweimal an so einem Wochenende spielt, dann ist das schon ein Indikator dafür. Und ich habe es jetzt in verschiedenen Konstellationen gespielt und ich mag dieses, was mir gut gefällt, ist, es ist nicht so zäh. Also es hat nicht so eine riesen Downtime. Du machst halt eine Aktion, setzt deine Biene ein, es geht weiter. Nächste Aktion. So, dadurch hat es eine gewisse Fluffigkeit. Ich habe auch insgesamt schon 2 Partien zu 5 gespielt, was ja bei solchen Spielen oft auch so ein bisschen ein K.O.-Kriterium ist, weil es dann oft sehr lange dauert. Das fand ich bei den Astrobienen auch nicht. Also ich habe neulich im Brettagoge-Podcast gehört, wo der Nico sagte, ihm fällt kein Grund ein, warum man das zu 5 spielen sollte. Mir schon, weil ich spiele gerne in 5er-Runden. Also ich habe eine Runde mit den anonymen Ludoholikern gemeinsam, also mit Stefan, Tobi und Olli. Liebe Grüße an euch. Und dann ist es ein echter Vorteil, wenn man ein Spiel auch mal zu 5 spielen kann. Oder wenn ich mir überlege, wir treffen uns, dann sind es Julia und du, Hanna und ich und der Stefan Hanf, dann sind wir auch schnell zu 5. Und dann finde ich es großartig, wenn du einen Euro-Titel auch eben mal zu 5 spielen kannst, und zwar ohne, dass der jetzt signifikant stundenlang länger dauert, vor allem wenn alle das Spiel kennen, dann finde ich das einen echten Vorteil. So, ich finde bei dem Spiel ein paar Dinge nicht so gelungen. Eine Sache ist auch in unserer ersten Partie aufgefallen, nämlich, dass die Fraktionen und die Fähigkeiten auf den Bienenstock-Tableaus manchmal extrem gut harmonieren. Ja, man kann das am Anfang irgendwie draften. Es gibt empfohlene Startfraktionen. Man kann sie aber auch einfach zufällig ziehen und dann mit dem leben, was man bekommt. Und so haben wir es auch gemacht. Und dann hatten wir schon Tableaus und Fraktionen, die extrem gut zusammengepasst haben, und Tableaus und Fraktionen, die irgendwie so ein bisschen nebeneinander herliefen. Und dann hast du natürlich auch manchmal sehr viel Glück mit deinen Spielendekarten, wenn du dann welche bekommst, die gut einzahlen auf das, was dir deine Fraktion oder dein Tableau schon vorgibt an Möglichkeiten oder Bonuspunkten. Dann kann es eben sein, dass du da ein bisschen wegrennst in den Punkten und andere kein Bein auf den Boden kriegen. Und das ist schon ein paar Mal passiert. Das ist so ein bisschen wie bei Tapestry, wo ja auch diese Zivilisationstableaus und Völker nicht alle so gut miteinander harmonieren oder wenn bestimmte Völker miteinander in der Partie sind, gibt es ja schon auf der Seite von Feuerland bei Tapestry Errata, wo es dann eben Modifikationen gibt für den Spielanfang. Und das erwarte ich mir bei Astrobien auch ein Stück weit, dass du bestimmte Völker mit bestimmten Tableaus entweder nicht gut spielen solltest oder vielleicht einen Bonus oder einen Malus bekommst. Also ich erinnere mich, ich hatte ein Volk, das unheimlich viele Rohstoffe von Anfang an hatte und die auch irgendwie gut lagern konnte und mit denen und die auch gut immer umwandeln und tauschen konnte. Also ich hatte nie ein Rohstoffproblem und ich glaube, du oder Julia, einer von euch, hatte ein massives Rohstoffproblem in dem Spiel und kam dann eigentlich gar nicht so richtig aus dem Quark. Und das finde ich dann so fürs Spielgefühl natürlich ein bisschen bedauerlich.
Genau, also das haben ja oftmals solche Spiele, dass die Konstellationen manchmal nicht gut matchen. Dazu habe ich das ja, bis dazu kann ich ja ansonsten ja keine valide Aussage machen, muss auf das vertrauen, was du dazu sagst. Nach unserer Erstpartie hatte ich aber auch tatsächlich den Eindruck, könnte vielleicht etwas glückslastig sein, wenn man das zufällig zieht, ob die Sachen miteinander matchen oder nicht.
Ja, also deswegen würde ich diese Drafting-Variante immer bevorzugen. Jeder bekommt zwei Tableaus, zwei Völker, sucht sich da was aus oder irgendwie sowas. Also da gibt's dann auch Regeln, die da vorgesehen sind. Das kann man dann schon so machen, ne? Also es gibt da schon Korrekturmöglichkeiten. Aber das tut aus meiner Sicht diesem Spiel keinen Abbruch. Ich habe ja immer, wenn wir was besprechen, habe ich ja die Spiele hier vor mir liegen und es liegt vor mir und ich habe jetzt schon wieder Bock, Astrobienen zu spielen, weil es mir tatsächlich echt Spaß macht. Und ich finde es einen sehr starken Titel, der zu zweit und dritt genauso gut funktioniert wie zu viert oder zu fünft. Da natürlich ein bisschen länger dauert in der letzteren Kombination. Aber aus meiner Sicht ein sehr schöner, sehr starker Titel von Conny Vogelmann bei Stonemaier Games, beziehungsweise jetzt auf Deutsch bei Feuerland.
Genau. Ich glaube, ich bin dann wieder dran, das nächste Spiel einzuführen. Und wir gehen auch jetzt auf einen Titel ein, der ist nicht mehr der neueste. Der ist, wenn man es ehrlich sagt, eigentlich auch schon letzter Jahrgang. Und zwar geht es um die magischen Schlüssel, das amtierende Kinderspiel des Jahres. Also aus dem Kinderspiel des Jahres 2024. Entsprechend weiß man, das ist letzter Jahrgang, weil es ja schon prämiert worden ist. Ein Spiel von Arno Steinwender und Markus Lawitschek, erschienen bei Happy Baobab und im deutschsprachigen Raum dann von Game Factory umgesetzt. Und das ist offiziell ein Kinderspiel, was aber auch meiner Meinung nach Erwachsenen sehr, sehr viel Spaß macht. Ist ab 6 Jahren für 2 bis 4 Spieler und dauert 15 Minuten. Und wir haben hier ein Laufspiel. Wir haben eine Laufstrecke, die in den Schachtelboden gelegt wird. Dort sind Felder mit Schlüsseln und alle haben eine gemeinsame Figur. Man ist abwechselnd dran und wenn man dran ist, würfelt man mit 3 Würfeln. Die zeigen dann entweder einen Mond oder eine Zahl von 1 bis 4. Und nach dem Wurf entscheidet man sich dann für nach dem Wurf wird geprüft, welche Würfel haben einen Mond und die Monde kommen zur Seite, sind quasi dann raus für diesen Durchgang von einem selbst für den Zug. Und aus den anderen Würfeln, die Zahlen zeigen, kann man sich eine Zahl aussuchen und diese an Zahlenschritten dann quasi machen. Und danach muss man sich entscheiden, bleibe ich jetzt auf dem Zielfeld stehen oder versuche ich noch eine Runde mit den mir verbleibenden Würfeln weiterzulaufen. Und angenommen, man sagt, ich bleibe jetzt hier stehen, dann bekommt man den Schlüssel, falls noch einer ist, von dem Feld, wo man stand, und kann damit versuchen oder versucht dann damit eine richtige kleine 3D-Truhe, die ist etwa so faustgroß, aufzumachen. Diese 3D-Truhe ist einfach mit einem Magneten quasi gesichert und die Schlüssel sind zwar eigentlich aus Plastik, haben aber ein kleines Metallelement drin und bei einem Teil der Schlüssel ist es halt einfach nur unmagnetisches Metall, bei anderen ist es magnetisches Metall, wodurch man nicht erkennen kann, ob dieser Schlüssel, den ich jetzt gekriegt habe, die Truhe aufmacht oder nicht. Und wenn der Schlüssel die Truhe aufmacht, dann kriege ich halt Kristalle und wenn nicht, kriege ich keine Kristalle. Darf dafür aber den Schlüssel verwenden, der kann mir später für andere Sachen noch was helfen. Je weiter man vorangeschritten ist, desto mehr Kristalle kriegt man dann auch für das Öffnen der Truhe. Und hat man dann einen Öffnungsversuch getätigt, dann geht die gemeinsame Spielfigur wieder an Anfang des Pfades und der nächste ist an der Reihe. Und dann gibt es ja noch die Variante, dass man sagt, ich versuche noch eine Runde zu würfeln. Verbliebenen Würfel werden gewürfelt, Monde werden rausgenommen, man kann wieder voranschreiten. Dann gibt es natürlich irgendwann die Option, dass man nur noch Monde hatte und gar keine Zahl mehr zum Aussuchen. Und dann hat man sich quasi überreizt, dann hat man zu sehr sein Glück auf die Probe gestellt und quasi geht man quasi für diese Runde leer aus. Die Figur bleibt auf dem Feld, wo sie stand, halt stehen und der nächste wäre erstmal dran. Außer man hat noch so einen nicht öffnen Schlüssel, den kann man dann einsetzen, um seine Würfel wiederzubekommen, um neu zu würfeln. Und dann gibt es noch zwei weitere Fallstricke, und zwar, wenn man beim allerersten Würfelwurf nur Monde würfelt, dann werden die auch alle wieder resettet und man darf in die Mitte des Feldes der Strecke, glaube ich, gehen. Und wenn du während des nach vorne Laufens auch genau das mittlere Feld mal irgendwann erwischst, dann darfst du auch, also wirklich drauf stehen bleibst nach deinem Zug, dann darfst du auch alle deine Würfel wieder auf die normalen Seiten drehen und weiter mit den Würfeln. Genau, und jetzt haben wir natürlich, wenn einer kein Glück hatte, zwei Effekte. Zum einen hat er natürlich nichts bekommen, das ist blöd für denjenigen, aber die Figur steht auch noch viel weiter vorne, wie für andere, weil für den nächsten Spieler wird die Figur nicht zurückgesetzt, die bleibt einfach da stehen, wo sie ist, und von dort aus darf es dann weitergehen. Ganz am Ende lockt dann der goldene Schlüssel, der öffnet auf jeden Fall und bringt einem auch die meisten Edelsteine aus der Truhe, und das Spiel endet, sobald ein Mitspieler die geforderte Kristallanzahl halt eingesammelt hat. Das ist von Spieleranzahl abhängig, und dann endet das Spiel auch sofort und derjenige hat dann halt gewonnen. Wir hatten jetzt die Erfahrung gemacht, dass es ein super Spiel ist, was eigentlich gar nicht so sehr, finde ich, Kinderspiel ist. Also ein Spiel, was gut für Kinder spielbar ist, aber auch der ganzen Familie quasi Spaß macht. Weil wir haben auch in reinen Erwachsenenrunden oder hauptsächlich in Erwachsenenrunden das Spiel gespielt und hatten dann auch mit diesem Push-Your-Luck-Mechanismus für zwischendurch echt auch mal Spaß. Also wir haben das oftmals dann auf den Tisch gelegt, wenn wir eine Vierer-Spielerunde oder Fünfer-Spielerunde abends waren und wussten, oh, jetzt verspätet sich einer, dann spielen wir nochmal hier die magischen Schlüssel, und alle waren schon mal schön vorgewärmt und hatten Bock und waren gut dabei, weil das Spiel halt so schön fluffig, du machst ein bisschen Push Your Luck, du hast ein bisschen Ärgern, aber wenn du dich dann es nicht schaffst, ist es nicht ganz so schlimm, weil du schnell wieder dran bist und es den anderen dann auch passieren kann, oder wenn du durchgekommen bist und einen Schlüssel genommen hast, kann es ja sein, dass der überhaupt nicht öffnet und du trotzdem keine Edelsteine bekommen hast. Deswegen ist so ein Scheitern gar nicht so wahnsinnig schlimm. Und das geht auch auf die Kinder über. Wenn Kinder das spielen, dann sind sie tatsächlich auch, also die haben diese Spannung, öffnet mein Schlüssel jetzt überhaupt diese Truhe? Und wenn die Truhe halt nicht geöffnet wird, dann ist es zwar doof für die, aber sie haben ja mit dem Schlüssel noch eine andere Option dann später. Und allein diese Truhe ist so ein Magnet für Kids. Also wir haben ja unseren Großen, der jetzt 4 ist, der will auch das Spiel spielen, obwohl es erst ab 6 ist, und kann das sogar auch nach Regeln spielen. Das kriegt er tatsächlich hin und ist dann voll begeistert, wenn er diese Truhe öffnen darf und die aufgeht oder nicht, und hat auch so ein bisschen schon ganz, ganz, ganz leicht die Idee davon, da wann er jetzt auf einmal nicht mehr würfeln kann und kriegt so langsam eine Idee, was so Risiko bedeutet und so weiter und so fort. Also so im Gesamtpaket ein ganz hervorragendes Spiel, was in Erwachsenenrunden meiner Meinung nach sehr gut funktioniert, und Kindern natürlich, wobei ich da sagen muss, gebe ich vor allem auf die Meinung der Kinderspiele des Jahresjury, die das mit Kindern vor allem hauptsächlich gespielt haben. Da stütze ich mich drauf, dass es mit Kindern natürlich auch noch funktioniert, weil ich natürlich jetzt nicht 10.000 Kinderspielrunden habe. Ich habe einen Sohn, der da spielen kann. Das ist meine Testgruppe für Kinderspiele. Danach wird's ein bisschen dünn.
Ja, ich habe 2 Partien von diesem Spiel gespielt und kann mich gar nicht mehr an alle Regeldetails erinnern, die du eben so schön wiedergegeben hast. Ich habe eine Partie gespielt in einer reinen Erwachsenenkonstellation und ich habe eine Partie gespielt tatsächlich auch mit Kindern. Und woran ich mich erinnern kann bei dem Spiel, ist dieser Moment, wenn du so einen Schlüssel aus diesem Weg herausziehst, dann bleibst du am Ohren stehen, entscheidest dich, ich höre jetzt auf zu würfeln, und dann bekommst du eben einen Schlüssel aus diesem Weg, und dann ziehst du dann da raus, so ein bisschen wie König Artus seinerzeit das Schwert aus dem Stein, vielleicht ein bisschen behender und einfacher, aber so das Bild, du ziehst das wirklich aus der Schachtel raus und dann steckst du das in diese Schatztruhe. Und dieser Moment, wenn du diesen Schlüssel drehst, springt die Schatztruhe auf oder nicht, den finde ich ganz besonders. Das ist wirklich auch für Erwachsene immer wieder spannend. Ist es gelungen oder ist es nicht gelungen? So. Und diese Haptik und diese Optik und diese gesamte Gestaltung von dem Spiel. Du hast ja hinten drauf nochmal so ein Panorama von so einer Burg, von so einem Schloss, das du hinten dann da reinsteckst und da aufbaust und so, ne? Das ist alles sowas von liebevoll und sowas von schön gestaltet und ich erfreue mich einfach daran, wenn dieses Spiel schon vor mir steht, dann habe ich schon Lust. Also hat einen ganz hohen Aufforderungscharakter, allein durch die Gestaltung, allein durch diese Schlüssel in diesem Weg, die da verteilt sind, allein durch diese Schatztruhe, macht das schon ganz, ganz, ganz viel Freude. So. Und es ist natürlich dann auch für Kinder oder eben auch für Erwachsene, die vielleicht noch nicht so viel Spielerfahrung haben, eine ganz tolle Möglichkeit, so an so Push-Your-Luck-Themen herangeführt zu werden und sich die Frage zu stellen, okay, würfel ich nochmal und will weiter auf dem Weg kommen, mit einer besseren Wahrscheinlichkeit gute Schlüssel zu kriegen oder bleibe ich lieber stehen oder habe ich mich mal verzockt oder eben nicht. Und das ist echt ein total schönes und tolles Element. Und dann auch die Schlüssel, die nicht diese Truhe öffnen, dann nochmal einsetzen zu können, um nochmal so einen Würfel nochmal neu würfeln zu können und so. Das sind natürlich alles so Elemente, die das für Kinder auch gut erträglich machen, wenn sie mal vielleicht die Entscheidung zu ihrem Nachteil getroffen haben oder so getroffen haben, dass sie dann eben ein bisschen verzockt haben. Da habe ich schon erlebt, dass da gab es gar keinen Unmut, sondern ah ja, nee, ich gebe den Schlüssel ab, dann mache ich das nochmal und so. Also das hat schon wirklich prima funktioniert und ich glaube, dass das Spiel dadurch sehr verzeihend ist und den Kindern einfach Freude macht. Aber auch hier verlasse ich mich auf die profunde Meinung der Kinderspieljury, weil ich habe es eben in einer Partie mit Kindern gespielt, in einer mit Erwachsenen und die beide haben mir unheimlich viel Spaß gemacht tatsächlich.
Es ist ja auch tatsächlich irgendwie so an der Grenze zum Familienspiel, sag ich mal, oder ein Kinderspiel, was für die ganze Familie ist. Ich hatte da auch mal mit dem Arno Steinwender ein bisschen länger gesprochen und er hat auch gesagt, dass war auch dann in der Entwicklung tatsächlich im Gespräch, ob man das weiter nach oben entwickelt, dass es so ein ab 7 oder 8 Familienspiel wird. Oder ob man es auf dem Level quasi wie jetzt mit Kinderspiel lässt, so dass man das auch für Erwachsene gut spielbar hat. Und sie haben, glaube ich, hier die genau richtige Entscheidung getroffen, dass die magischen Schlüssel mit ab 6 Jahren noch als Kinderspiel zählt, aber halt durchaus allen dann auch Spaß machen kann. Also es ist zwar eine einfache Entscheidung, die du triffst, laufe ich halt jetzt weiter oder nicht, Würfelglück halt Entscheidung, aber die ist natürlich... ob du jetzt 6 Jahre alt bist oder 16 Jahre alt bist oder 36 Jahre alt bist, ist das Risiko dahinter natürlich immer noch genauso groß. Also du könntest als Erwachsener wissen, okay, meine Chancen, dass ich jetzt nicht mehr weitergehen darf, sind irgendwie 20%. Und dann überlegst trotzdem, ist eigentlich unvernünftig. Gehe ich aber trotzdem weiter, okay, und dann trifft man als Erwachsener plötzlich unvernünftige Entscheidungen, genauso wie Kinder, die sagen, ich will einfach mehr haben. Und dadurch kommt natürlich der Reiz raus und auch die Freude, wenn dann das, also mit dem Ankommen am Schlüssel, das ist ja eigentlich noch der Doppelspannungsbogen, was die magischen Schlüssel besonders reizvoll macht, ist es ja noch nicht getan. Du kannst ja an einem Schlüssel ankommen und bist dir immer noch nicht sicher, ob du diese Truhe aufbekommst. Also wenn man einfach nur den Push-Your-Luck-Würfelmechanismus gehabt hätte, das wäre zu wenig gewesen. Und das noch die zweite Ebene ist, nicht jeder Schlüssel macht auf. Dadurch wird es dann mal richtig spannend. Also wir haben, ich glaube, in jeder Schlüsselfarbe gibt es 5 Würfel und 3 von 2 öffnen die Truhe und 2 nicht. Und wir hatten dann auch mal dann Momente, wo wir wissen, oh, ich bin jetzt im blauen Bereich, da sind schon die 2 Schlüssel raus, die nicht öffnen. Da bin ich safe, dass ich meine Edelsteine bekomme. Und dann war auf einmal der Reiz schon extrem runtergefahren an der Stelle, dass man gesagt hat, oh ja, dann jetzt gehe ich ja auf einmal hin und kann sagen, ich kriege hier safe 3 Edelsteine oder drüben vielleicht 4. Dann, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Und genau, wenn diese Doppelebene von der Sicherheit nur auf eine Ebene des Glücksfaktors nur noch runtergeschraubt wird, dann verliert das wirklich sehr, sehr viel Reiz und dann ist es nicht mehr so gut. Deswegen ist es besonders toll, dass sie diese 2 Ebenen gesetzt haben mit dem haptischen Element, wo eigentlich jeder gerne anfassen möchte. Also selbst als Erwachsener steht man dann da und fragt sich, wie funktioniert denn das? Moment, das gucke ich mir mal genauer an, mache die Truhe erstmal 5-mal auf und dann kommt dann das Kind und sagt, will jetzt auch mal die Truhe aufmachen. Also auf jeden Fall ein Spaß für die ganze Familie.
Ich war total beeindruckt, der Arno Steinwender und der Markus Wawicek, die haben ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten, waren die ja auch in vielen Podcasts oder in verschiedenen Medien zu Gast. Und der Arno war zu Gast im Spielbox-Podcast, unter anderem von Andreas Becker und von Manu Fritsch, und hat da mal beschrieben, wie lange dieser Entwicklungsprozess war. Denn die beiden Autoren haben sich schon länger unterhalten, kommen ja beide auch aus Wien und haben sich dort im Rahmen eines regelmäßigen Autorentreffs auch ausgetauscht und haben gesagt, wir wollen unbedingt mal ein Spiel mit Schlüsseln machen, und zwar mit Schlüsseln, die manchmal öffnen und manchmal nicht. Und das technisch zu entwickeln, dass diese Truhe eben ein Magnet beinhaltet, der, wo man das nicht von außen sieht oder wo man nicht von vornherein weiß, dieser Schlüssel öffnet jetzt diese Truhe. Das war eine Entwicklungszeit, die gar nicht so leicht war und gar nicht so trivial war. Und deswegen hat dieses Spiel ja auch so ein bisschen den Umweg genommen über Südkorea erstmal oder über Korea, über Happy Baobab, was ein koreanischer Verlag ist, die gesagt haben, ja, wir machen das, wir produzieren das. Und ich bin erstmal ein Riesenfreund davon, Spielen mit solchen Gimmicks. Ich finde das ja immer toll, wenn da so Gimmicks mit dabei sind, da habe ich schon mal Freude. Und bin also sehr froh, dass die beiden da so hartnäckig dran geblieben sind. Denn ob Kinderspiel oder nicht, ich habe es in der letzten Folge, die ich mit dem Stefan Hanf aufgenommen habe, da haben wir über die großen kleinen Edelsteine gesprochen von Wolfgang Barsch. Und da habe ich schon gesagt, ich spiele sehr selten Kinderspiele, aber doch immer mal wieder, insbesondere wenn sie dann nominiert sind oder wenn ich dann mal einen Zugriff habe. Oder beim Nico Wagner, der hat ja auch einen kleinen Sohn, der ist 7 mittlerweile, mit dem spiele ich dann mal so das ein oder andere. Und ja, ich habe die magischen Schlüssel, wie gesagt, in 2 Partien echt kennen und schätzen gelernt und kann das wirklich empfehlen, auch für Familienrunden, wo jetzt nicht unbedingt kleine Kinder dabei sind, ist das ein prima Puschi-O-Lack-Spiel. Ja, da gibt's dann vielleicht noch andere, die einen Ticken anspruchsvoller sind, Mlem oder ähnliches. Aber wenn du Puschi-O-Lack-Spiele magst, wenn du schöne Gimmicks magst, dann kommst du an den magischen Schlüssel quasi nicht vorbei. Ein Spiel von Markus Lawitschek und Arno Steinwender bei Happy Baobab und im Deutschen beim Game Factory Verlags, ein Schweizer Verlag.
Und bei Spielen mit Gimmick hast du ja jetzt erst nächstes Jahr ein Spiel mitgebracht mit einem Durchblick-Gimmick, sag ich mal.
Absolut. Oh, was eine schöne Überleitung. Ein Durchblick-Gimmick gab es ja schon im letzten Jahr, nämlich Robo-Alarm bei Schmidt-Spiele. Das war ja auch ein Durchblick-Gimmick, ein Spiel, was ich wahnsinnig gerne gespielt habe. Und um der Ungewöhnlichkeit, dass wir jetzt schon in 2 Folgen 2 Kinderspiele besprochen haben, nämlich in der letzten Episode die großen kleinen Edelsteine und jetzt die magischen Schlüssel, setzen wir noch eins drauf, besprechen noch ein Kinderspiel, nämlich Gartengauner. Gartengauner ist ja ein Spiel, über das ich schon mal an verschiedenen Stellen hier auch berichtet habe. Es ist ein Spiel, das bei Ravensburger erschienen ist und ich habe dieses Spiel letztes Jahr beim Ravensburger Lunch and Play auf der Spielemesse mit einem der beiden Autoren spielen dürfen. Und bei Gartengauner haben wir eigentlich dieses alte Kinderspiel 1, 2, 3, 4 Ochs am Berg, nur eben als Brettspiel. Und es heißt hier 1, 2, 3, wer schleicht vorbei? Denn wir haben einen Spielplan, der erstmal sehr viel Platz wegnimmt, weil er nämlich so längs an den Karton angelegt wird. Und wir bauen dann in den Spielkarton hinein ein kleines Häuschen. Also wenn ihr nicht wisst, wie das aussieht, schaut euch das mal an. Ich werde es auch mal bei Instagram vielleicht hochladen oder so. Ich finde, das sieht wirklich richtig, richtig cool aus. Da haben wir eben so einen kleinen Garten, dann mit so einem Weg, der zum Haus führt. Und das Haus ist eben die zusammengebaute Spieleschachtel. Und hinter dem Haus befindet sich einer der Spieler oder Spielerinnen, möchte die Waschbären, die sich im Garten verstecken, erwischen. Und im Garten befinden sich dann so Aufsteller auf so Plastikfüßchen, so Aufstellfüßchen, sind dann eben so verschiedene Pappaufsteller, eine Windmühle, dann so ein, wie heißt das, so ein Holzding, an dem so Blumen entlang wachsen, wie heißt so ein Teil? Ja.
Ja, so eine, so Ranken vor allem hoch und runter wachsen.
Richtig, da gibt's einen Namen für.
Ja, liegt mir auf der Zunge.
Sehr gut, also mir auch, aber jedenfalls so ein Ding oder eben ein Brunnen oder irgendwelche Beerensträucher oder sowas, dann kann man, sind das eben die Aufsteller, die so im Garten aufgestellt sind. Und wir haben so kleine Waschbärfiguren und die Person im Haus hat ein Fenster und das Fenster ist mit einer kleinen Klappe verschlossen und sagt hinter dem Fenster 1, 2, 3, wer schleicht vorbei und öffnet dann die Klappe, um in den Garten zu schauen und kann und muss dann eben schauen, ob sie Waschbären bei der Bewegung erwischt. Was wir machen, während die Person hinter dem Haus sitzt und 1, 2, 3, wer schleicht vorbei sagt, da setzen wir eben unsere Waschbärfiguren hinter einen dieser Pappaufsteller und die müssen aber immer verbunden sein mit dem, von dem wir kommen. Das heißt, wenn wir bei einem Pappaufsteller sind, dann müssen wir danach einen Benachbarten auswählen. Und es geht noch ein Schrittchen weiter. Hinter einigen dieser Aufsteller oder einige dieser Aufsteller haben so ein kleines Guckloch, so ein kleines Fensterchen. Da muss ich also sehr genau aufpassen, wo ich meine Waschbären hinstelle, dass ich die präzise so hinstelle, dass die eben nicht gesehen werden aus dem Haus. Und es gibt einige Aufsteller, die einen gelben Fuß haben. Und wenn ich hinter einem gelben Fuß stehe, dann muss ich so Schmatzgeräusche machen. Und wenn ich diese Schmatzgeräusche mache, ist das eben der Hinweis darauf, dass ich mich dort befinde. wenn ich dann dort nicht erwischt werde, also wenn jemand mich hinter dem falschen Aufsteller vermutet oder mich eben nicht erwischt, bekomme ich ein Waschbärplättchen, das ich dann hinterher in Punkte umtauschen kann. Und immer dann, wenn jemand erwischt wird, genauso wie bei 1, 2, 3, 4 Ochsenberg, geht man eben zurück an die Startlinie und muss nochmal von vorne loslegen. Und das Ziel ist natürlich die verheißungsvolle Mülltonne mit dem leckeren Biomüll der Familie, die in dem Haus wohnt. Und wenn dort ein Waschbär angekommen ist, dann hat er die Partie gewonnen. Dann werden diese Plättchen eben in Punkte umgetauscht. Dann gibt's unten so eine Rennleiste. Und wer dann nach mehreren Runden am weitesten vorne ist, hat gewonnen. Und dann tauscht man eben durch. Und die Person, die eben hinter dem Fenster war, kommt jetzt einmal nach vorne. Also erstmal ein Spiel, bei dem man sich ein bisschen herrlich auch zum Affen macht. Ich habe es beim Lunch and Play damals total cool gefunden, richtig Freude gehabt und habe es dann auch beim Tag der Brettspielkritik, hat der André Mack das mitgebracht, ein Ravensburger Redakteur, und der hatte das dann dabei, da war es noch nicht erschienen und habe ich gesagt, oh, das will ich unbedingt. Dann habe ich dann schon wieder an dem Abend 5 Runden gespielt und das irgendwelchen Leuten beigebracht und das mit verschiedensten Spielerinnen und Spielern aus der Bubble dann gespielt, mit ganz viel Freude. Ich habe es zu Hause ganz oft gespielt, ich habe es mit Kindern gespielt, mit Erwachsenen gespielt. Also das ist wirklich ein Spiel, das bei mir recht oft auf den Tisch kam. Es hat auch so einen kleinen Haken oder einen kleinen Pferdefuß, über den werde ich gleich berichten. Aber ja, wir haben es auch zusammen gespielt, Stefan. Wie hat dir der Garten oder die Gartengauner gefallen?
Also ich finde das tatsächlich mega. Es ist ja ein, hast es jetzt ein bisschen entspannt erklärt, von wegen, da sagt einer 1, 2, 3, wer schleicht vorbei, dass man ja in aller Ruhe sein Männchen setzen kann und zurechtrücken kann. Das hängt ja schwer davon ab, wie schnell der der Guckende das sagt. Wenn er so ganz entspannt sagt, 1, 2, 3, dann hat man viel Zeit. Aber wenn er so 1, 2, 3, wer schleicht vorbei sagt, dann hat man nicht viel Zeit. Deswegen ist das Gerangel vom Hinsetzen sehr, sehr, das ist Chaos pur. Dass dann mehrere Leute gleichzeitig ihre Figur hinter denselben Busch setzen wollen und dann ist eher das Gerangel hinter dem Busch und dann haben alle beide zusammen den Busch irgendwie verdreht und das sieht dann gleich der Guckende, dann sind beide quasi gelackmeiert an der Stelle. Also das hat auf jeden Fall einen sehr hohen Chaosfaktor. Alle sind immer sehr, sehr happy. Man, es ist einfach chaotisch, spaßig und zum Affen machen war gar nicht mehr so viel. Wir haben dieses mit dem Schmatzgeräuschen machen, haben wir auch teilweise in manchen Runden gesagt, okay, da muss man einfach nur signalisieren, dass man jetzt hinterm Goldenen ist, ob man jetzt macht. Es ist nicht unbedingt das Entscheidende, wenn jemand
doch, das will. Das ist das entscheidende immersive Element des Spiels. Waschbären schmatzen hinter diesem gelben. Mir ist übrigens eingefallen, das heißt, glaube ich, Palisadenzaun, oder?
Palisaden, ja. Also ich habe jetzt hier so Ranggitter nur gefunden als beim Googlen, aber wahrscheinlich gibt es noch einen Fachbegriff dahin. Palisadenzaun, also egal. Also darum geht es ja jetzt tatsächlich auch gar nicht, aber ja. Aber wir hatten auf jeden Fall Spaß, man kann das auch ein bisschen mit dem Affekt machen, auch abpuffern, dann haben wir trotzdem alle mal mit Spaß bei. Und die Hektik dabei, die macht es dann quasi aus, dass man sagt, es ist easy, einfach hinzusetzen. Nein, ich will nach vorne setzen, der nebendran will auch sein, auch hinter denselben Busch setzen, auf einmal wird es hinter dem Busch eng oder ist einer so fies und sagt, okay, ich setze jetzt meinen so, dass ich den anderen zur Seite schiebe, dann fällt einem später auf, oh, wir werden jetzt beide ja entdeckt. Das war ja gar nicht so schlau. Und also da kommen chaotische Sachen dann zu Tage, die wirklich zu sehr viel Fun hervorrufen. Und genau, so eine Runde ist, glaube ich, vorbei, sobald einer eine gewisse Anzahl von solchen Chips bekommen hat. Dann ist eine Runde durch. Und dann gibt es entsprechend Schritte auf so einer Zählleiste und wer zuerst da über die Ziellinie gekommen ist, der gewinnt einfach. Und wir hatten tatsächlich nicht nur einmal, sondern mehrfach Partien, dass einer diese Ziellinie erreicht hat, bevor jeder einmal der Guckende war. Und das fand ich tatsächlich irgendwie ein bisschen doof. Also jeder wollte nämlich da mal gucken. In der Regel haben wir gesagt, okay, wir spielen jetzt noch eine Runde, dass er auch mal gucken darf und weil er mich auch noch gucken wollte, obwohl eigentlich das Spiel schon zu Ende ist. Das finde ich tatsächlich irgendwie so ein, weiß nicht, gefühlt ein redaktionell handwerklicher Fauxpas, dass man nicht einfach gesagt hat, jeder ist einmal guckend und wer dann am weitesten vorne ist, hat gewonnen oder so. Das wäre tatsächlich, fände ich das tatsächlich entspannter. Genau, ansonsten ist das hat das immer sehr viel Spaß gemacht allen Beteiligten. Der Chaos war am Tisch. Selten haben die Leute gesagt, gleich nochmal. Also da ist man dann erstmal bedient, weil man in der Regel auch am Tisch steht und der eine guckt halt durch diese kopfgroßen Schnitt, also sein Kopf in diesem kopfgroßen Haus mit dem Guckschlitz, der beugt sich ja dann, wenn das auf dem Tisch steht, meistens ein bisschen runter. Wenn das große Leute waren, dann ist das immer ein bisschen doof. oder man setzt sich halt davor, aber das wollen die dann irgendwie auch nicht. Also das ist dann tatsächlich für Erwachsene so mehrere Runden am Stück, wie du gesagt hast, hatten wir nicht auf die Reihe bekommen, aber so eine Runde, da waren die Leute auch gut mit dabei, dann war es in Ordnung, aber ich persönlich will es immer wieder rausholen und finde es tatsächlich sehr schade, dass wir das Spiel selbst gar nicht haben.
Ja, ich hab's und ich gebe es auch nicht her. Also ich leihe es euch natürlich gerne jederzeit aus. Aber das bleibt erstmal in der Sammlung. Es hat allerdings einen kleinen Nachteil, den Kinder relativ schnell für sich zu nutzen wissen. Und ich glaube, das war auch eines der Elemente, weswegen die Kinderspieljury gesagt hat, so munkelt man, dass sie sagen, na, das funktioniert eben nicht so sozusagen immer astrein. Denn diese kleine Klappe, die dann an dem Fenster befestigt wird, die den Übergang von dem Dach zu dem Fenster darstellt und auch der Übergang vom Dach zu der Wand sozusagen. Da sind so kleine Schlitze, durch die man irgendwie auch was durchsehen könnte. Und wenn man es als Kind drauf anlegt und dann das Auge ganz nah dran legt und dann versucht, da durchzugucken, dann sieht man schon was. Also es ist nicht so total easy peasy, dass man da nicht durchgucken könnte. Das kann man. Hätte man vielleicht doch irgendwie mit einem Tuch arbeiten müssen oder so. Aber es lädt doch Kinder ein bisschen zum Schummeln, zum Mogeln, zum Spicken ein. Das ist ein bisschen der Nachteil. Als Erwachsener gehst du hinter das Häuschen, machst die Augen zu und machst dann die Klappe auf und weißt schon, dass du da jetzt nicht spicken kannst. Aber das ist so ein kleiner Nachteil, den ich ein bisschen schade finde. Aber ansonsten finde ich das tatsächlich, es ist unfassbar liebevoll gestaltet. Auch die Innenseite der Schachtel ist bedruckt und gestaltet, so wie die Rückwand des Hauses. Das heißt, wenn du dahinter sitzt, hast du auch wieder ganz viele Sachen zu entdecken. Das sieht irgendwie total niedlich alles aus. Und klar sagst du ganz schnell, 1, 2, 3, schlecht vorbei. Und dann hast du die Hektik hinten dran, weil alle gleichzeitig versuchen, irgendwas zu machen und schmeißen dabei irgendwelche Dinge um oder bleiben irgendwie hängen. Und das wäre eben der zweite Kritikpunkt. Es passiert sehr schnell, dass diese Aufsteller umfallen. So, und das passiert eben natürlich durch die Hektik, aber es passiert auch einfach sehr schnell, weil wir als Erwachsene ja in der Regel auch größere Hände haben als Kinder. Und deswegen habe ich schon recht oft erlebt, dass jemand da was hingestellt hat und dann steht er da oder hier so drumherum sind 5 Aufsteller umgefallen oder so. Und dann hast du natürlich irgendwie das Nachsehen. Das will das Spiel auch ein Stück weit, das provoziert es auch, das macht auch Spaß. Aber ja, das ist für mich so ein bisschen der kleine Nachteil, dass du manchmal einfach dadurch gefunden wirst, dass du halt versehentlich diese Dinger umschmeißt und jemand könnte dadurch diese Schlitze gucken. Das sollte man vermeiden, aber ansonsten ist Gartengauner 1, 2, 3, wer schleicht vorbei, wirklich ein großer Spaß für die ganze Familie. Es ist ein Spiel von Anthony Perrone und Fabrice Chazal. Es ist bei Ravensburger erschienen im aktuellen Jahrgang im Sommer. Und auch dieses Spiel aus meiner Sicht, genau wie die anderen, die wir heute besprochen haben, eine ganz große Empfehlung.
Genau, und jetzt geht's mit großen Schwingen, sag ich mal, zum nächsten Titel. Und da begrüßen wir tatsächlich abermals Conny Vogelmann. Die hatten wir heute schon mal mit Astrobienen. Und zwar, und jetzt haben wir in ansonsten ähnlicher Besetzung das andere Spiel von ihr, nämlich Schwingenschlag, auch von Stonemaier Games und im Deutschen von Feuerland dann. Ich glaube, es ist Anfang des Jahres erschienen, wenn ich mich richtig entsinne. Und im Prinzip der Nachfolger von Flügelschlag. Nicht nur im Prinzip, sondern eigentlich. Wir haben ein paar Regeländerungen, es ist etwas komplexer, es ist hat ein paar mehr Ebenen, greift aber auf die Grundmechanik, das Design von Flügelschlag quasi zurück. Wir haben ähnlich wie bei Flügelschlag diesmal auch wieder Felder auf dem eigenen Tableau, wo statt Vögeln, in dem Fall halt Drachen, reinkommen. Und da hatten wir halt im Prinzip 3 Höhlen, die von links nach rechts gehen. Das hatte man quasi bei Flügelschlag auch. Jetzt haben wir hier bei Schwingenschlag auch diese Felder. Aber bei Schwingenschlag darf man, wenn man später Drachen drauf spielt, nicht direkt die Drachen drauflegen, sondern muss so eine Höhle auch mit einer Höhlenkarte vorher aktiv haben. Das heißt, wir müssen sozusagen die Plätze uns erst freischalten, bevor wir dann wirklich den von links nach rechts einen Drachen da entsprechend reinsetzen können. Aber ich würde mir jetzt auch hier hauptsächlich die Unterschiede zum Flügelschlag herausarbeiten. Und zwar haben wir bei Flügelschlag hatten wir ja so kleine Aktionswürfelchen, mit denen wir Dinge getätigt haben. Und bei Schwingenschlag haben wir Aktionschips. Und bei die Aktionschips haben wir jede Runde gleich viele bekommen wir dort. Das heißt, bei Flügelschlag war es so, dass wir jede Runde ein Würfelchen weniger hatten, sodass wir hinten raus auch weniger Aktionen machen konnten. Das ist jetzt bei Schwingenschlag nicht mehr so. Und dann sind wir halt abwechselnd am Zug und haben mit den Aktionschips bis 4 verschiedene Möglichkeiten, die wir machen könnten. Wir können ausgraben, das ist halt eine neue Höhle auf das Tableau setzen. Wir können einen neuen Drachen anlocken. Das ist, wenn man einen Drachen von der Hand in eine bereits bestehende freie Höhle spielt. Oder wir können eine Höhle erforschen. Das war im Prinzip die Hauptaktion von früher, dass wir dann sagen, wir schicken einen Forscher in eine Linie von links nach rechts durch alle und gehen an allen Drachen und Höhlen, die dort sind. Nee, nur an die Drachen, Höhlen nicht. An Drachen vorbei, die dort schon sind. Und aktivieren dadurch Sachen, die zwischen den Höhlen abgedruckt sind und eventuell Sachen, die auf den Drachen abgedruckt sind, falls es ein Drache mit so einer Fähigkeit ist. Und die letzte Möglichkeit ist passend, dass wir für die Runde sagen, okay, das war's. Und man kann in dem Fall tatsächlich auch Aktionschips mit in die nächste Runde nehmen. Genau, und wie ich schon gesagt habe, ein Drachen kann man erst in eine aufs Feld setzen, wenn dort quasi eine Höhlenkarte schon liegt. Höhlenkarten bringen in der Regel beim Ausspielen auch sofort Boni und Drachen sind halt wie die Vögel früher, die bringen dann manchmal sofort Boni, manchmal dauerhafte Boni, manchmal Sachen, die aktiviert werden müssen, manchmal Sachen, die am Ende der Runde passieren, manchmal Sachen, die zum Spielende passieren. Insgesamt haben wir hier wieder auch die Elemente, dass wir Ressourcen haben. Ressourcen sind also so im Prinzip Nahrung für die Drachen. Brauchen wir im Prinzip, um die Drachen auszuspielen. Wir haben auch wieder Eier. Die Eier braucht man in der Regel nicht, um die Drachen zu spielen, sondern um die Höhlen in die entsprechenden auf die entsprechenden Felder zu setzen. Also je mehr Höhlen in einer Linie schon liegen, die hinteren Höhlen, da braucht man relativ viele Eier, dass man die überhaupt legen darf. Und beim Erforschen, da zahlen wir im Prinzip erstmal nur Aktionschip und der Forscher geht los. Das wäre auch der Notanker, um irgendwie noch an Ressourcen zu kommen, weil den ersten Schritt darf er quasi immer machen. Und wenn wir einen Forscher mehrfach durch eine Linie schicken wollen in einer Runde, kostet es das zweite Mal in einer Runde nicht nur den Aktionschip, sondern ein Aktionschip und ein Ei und beim dritten Mal dann ein Aktionschip und 2 Eier. Und mehr als 3-mal darf man das dann tatsächlich auch nicht machen. Und eine Runde endet, wenn halt dann alle gepasst haben, dann gibt es wieder ein bisschen Rundeneinkommen, eine kleine Mehrheitenwertung, die man auch vorher im Prinzip schon kannte, dass man darauf hinarbeiten kann. Und nach 4 Runden ist das ganze Spiel zu Ende und es kommt noch zu einer Wertung. Am Ende der 4. Runde kommt es, glaube ich, gar nicht mehr zu einer Wertung. Jetzt habe ich was durcheinander gebracht. Ich meinte nämlich hier, am Ende jeder Runde kommt es zu einer Wertung. Am Ende des Spiels gibt es noch die Endwertung, eventuell die auf den Drachen abgedruckt sind. Das war's. Genau. Zusätzlich haben diese Drachen auch mehr Attribute als früher die Vögel. Also sie können zum Beispiel verspielt sein und haben noch ein paar andere Sachen mit Farben und so weiter. Und dadurch sind die Karten, die dann auf sich aufeinander beziehen, auch noch ein bisschen komplexer, dass sie sagen, dieser Drache punktet nur, wenn in seiner Zeile kein verspielter Drache liegt oder sowas. Dann gibt es häufig noch so Drachen, die Jungtiere sind, die bringen, in der Regel kann man da Sachen drauf sammeln, um Punkte zu kriegen. Im Endeffekt kriegen wir am Ende für jede Menge Kram Punkte, die wir von Eiern auf Drachen gelegt, über Ressourcen auf Drachen gelegt, Drachen selbst und alles Mögliche. Wird dann halt viel bepunktet, ähnlich wie bei Flügelschlag haben wir da einen relativ großen Punktesalat, weil eigentlich so gut wie alles irgendwie bepunktet wird. Und daneben gibt es noch ein Gildentableau, was auch eine neue Ressource ist. Man kann einen Aktionen quasi oder Boni bekommen, dass man auf diesem Gildentableau voranschreiten kann und dadurch bekommt man auch noch kleine Boni und wenn man da eine ganze Runde geschafft hat, kann man sich einen größeren Bonus freischalten, sofern der noch nicht von jemand anderem belegt worden ist. Genau, und im Grunde haben wir jetzt hier ein Flügelschlag Plus, weil wir im Prinzip, man hätte das thematisch statt mit Drachen auch wieder mit Vögeln machen können, aber sie haben es wahrscheinlich thematisch getrennt, um das ein bisschen weiter voneinander zu distanzieren. Ich finde, Schwingenschlag ist etwas, hat mehr Ebenen als Flügelschlag und ist dadurch ein bisschen komplexer. Ich finde, es macht zwar Spaß, aber was Flügelschlag gut gemacht hat, ist, dass man in den hinteren Runden ja weniger Aktionen hatte. weil man jede Runde einen Würfel abgeben musste und dadurch diese Aktionen mächtiger waren, weil man im Prinzip da fast mit den Würfelchen nur dieses, was jetzt hier erforschen ist, hat man früher mit Würfelchen immer eine ganze Linie aktiviert und das ist ja jetzt nur eine von mehreren Möglichkeiten bei Schwingen Schlag. Und dadurch hat man Flügelschlag, hat man irgendwie, ging es hinten raus ein bisschen flotter. Man hat gesagt, macht jetzt diese Aktion und die Sachen, die hinten dran sind, die Engine, die man aufgebaut hat, die arbeitet man jetzt ab. Und weil diese eine tolle Engine war, macht man das jetzt 2 oder 3 Mal und dann ist gut. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, diese Engine aufzubauen. Und jetzt haben wir bei Schwingenstark, hatte ich eher das Gefühl, dass wir versuchen, mit den kleinen Einzelaktionen im Flow zu bleiben. Also, dass ich mir eine Höhle hole, die einen Sofortbonus hat, der dafür sorgt, dass ich Ressourcen bekomme, damit ich im Spiel bleibe. Ich habe immer jede Runde gleich viele Aktionsmünzen oder sogar noch mehr, war von der vorherigen Runde, so dass es hinten raus sich sogar eher zieht, weil ich in der letzten Runde versuche, meine bis zu 9 Aktionsmünzen da irgendwie noch zu verteilen und aber eigentlich nichts Sinnvolles damit machen kann oder nur kleinschrittigen Kram. Daher fand ich dann hinten raus tatsächlich jetzt zäher als vorher, zusätzlich dazu, dass wir eigentlich noch mehr Sachen beachten müssen. Genau, also merkst du, jetzt habe ich jetzt schon ein bisschen Kritik an den Start gebracht, so dass ich also Schwingenschlag ein funktionstüchtiges Spiel, was auch irgendwie Spaß macht, aber nicht an den Reiz des Vorgängers bis jetzt bei mir rankam. Siehst du das auch so?
Also ich habe dir jetzt sehr aufmerksam zugehört und in der Detailtiefe, in der du die Dinge beschrieben hast, merkt man aber schon, da steckt natürlich eine ganze Menge drin. Und allein, dass du das Spiel als funktionstüchtig beschreibst, das ist ja eine, man sagt ja nicht, das ist ein super Spiel oder das ist toll oder das ist zugänglich, aber funktionstüchtig, das zeigt, dass da offensichtlich der Glamour, der Glitzer, der Feenstaub des ersten Titels nicht ganz so da ist. Und da stimme ich dir komplett zu. Also für mich funktioniert Schwingenschlag auch sehr gut. Alles, was da drin ist, hat Hand und Fuß. Alles, was da drin ist, macht Spaß. Mir gefällt diese Gildenleiste, wo ich weiterlaufen kann, Boni bekomme, die ich dann wieder einsetzen kann und so. Das finde ich alles ganz prima. Ich finde, Schwingenschlag hat 2 entscheidende Nachteile gegenüber Flügelschlag. Zum einen ist der Nachteil, dass es umständlicher ist und dass ich eben viele Detaildinge im Blick und im Kopf behalten muss über meine Aktionschips. Und du hast es eben gesagt, das dauert hinten raus länger. Also ich erinnere mich an mehrere Partien, wo ich dann irgendwie schon da saß und dachte, so, jetzt bin ich fertig mit meinem Zug und mein Mitspieler. Und ich erinnere mich auch, dass du das ein paar Mal hattest. Als wir haben es, glaube ich, 2 Mal sogar zusammengespielt. Einmal bei euch und einmal in Dortmund auf der Spieldoch. Dass du dann gesessen hast, da hattest du auch ganz viele Aktionschips. Jetzt mache ich noch das und dann mache ich noch das und dann mache ich noch das und dann mache ich noch das. Und dann habe ich den Kettenzug und dann setze ich hier nochmal, läuft noch mein Höhlenforscher dann nochmal durch und dann kriege ich das noch. Also da hast du so Kettenzüge des Todes gemacht und dann war ich irgendwie schon 3-mal fertig. Und dadurch hat das Spiel hinten raus eine Länge, dass ich immer wieder, ich habe jetzt mehrere Partien gespielt, immer wieder hinten raus dachte, ach, weil irgendwie Zeit ist, jetzt fertig ist. Also ist jetzt auch mal gut, so. Und das hatte ich bei Flügelschlag noch nicht. Bei Flügelschlag denke ich nämlich immer so, ah, so eine Runde mehr wäre noch gut gewesen. Da hätte ich das noch machen können und das noch und das noch und das noch. Und bei Schwingenschlag denke ich immer, nee, komm, jetzt ist das also irgendwie die letzte halbe Stunde, die war mir jetzt gerade ein bisschen zu lang. Und das liegt eben vor allem daran, dass ich hinten raus mehr Aktionen habe, die dann eben länger dauern und das natürlich bei allen länger dauern. Das heißt, die 3. und 4. Runde, die dauern unverhältnismäßig lang, finde ich. Und mir dann auch ein Stück weit zu lang. Und das zweite, der zweite Nachteil ist, dass es durch diese Umständlichkeit und durch diese vielen kleinen Aktionen und Boni und Kettenzüge und Möglichkeiten dadurch natürlich auch ein bisschen weniger zugänglich ist. Und wenn Flügelschlag ein Kennerspiel ist, dann ist das ein gehobenes Kennerspiel. Es ist aber für mich nicht so reizvoll, jemandem das näher zu bringen, wenn ich doch auch Flügelschlag spielen kann. Also der Mehraufwand, den ich habe, das Spiel 9 Leuten zu erklären, der wird durch das Spiel nicht aufgefangen. Da erkläre ich denen dann lieber Flügelschlag. Und gleichzeitig jenen, die Flügelschlag schon kennen und vielleicht lieben, bringt jetzt Schwingenschlag auch nicht so wahnsinnig viel Neues. Also nicht so, dass ich denke, das ist den Aufwand und die Zeit wert. Und trotzdem ist es ein schönes Spiel. Ein funktionstüchtiges, vernünftiges Spiel. Das macht nicht allzu viel falsch. Das hat ein süßes Thema und so. Aber es ist mir doch einen kleinen Ticken zu kleinteilig, zu fuddelig, zu umständlich, als dass ich es regelmäßig und oft auf den Tisch brächte. Und ich habe schon immer mal wieder einen Moment gehabt, wo ich Freunde, Freundinnen, Besuch hatte von Leuten, die Flügelschlag schon kennen, die gesagt haben, oh ja, dieses Schwingenschlag, das ist jetzt der Nachfolger, wollen wir das mal spielen? Und ich immer dachte so, oh, na gut. Und nie dachte, ja komm, auf geht's. So. Und es ist eher so ein Gefühl von, pff, okay, das wird jetzt wieder ein Stückchen Arbeit und das dauert jetzt ein bisschen und so. Ja klar, es gibt so ein paar Elemente, die hier vielleicht besser gelöst sind. Die Eye-Strategie, die bei Flügelschlag hinten raus Punkte bringt ohne Ende, funktioniert hier nicht ganz so gut. Da muss ich ein bisschen was anderes nehmen. Das ist hier nicht ganz so einfach gelöst. Diese Kopplung aus, ich muss erstmal die Höhle auslegen, um dann die richtigen Drachen wieder draufzulegen, die empfinde ich als unnötig, aufwendig und umständlich. Also das ist so eine Komponente, die mir dann ja ein Ticken zu unnötig ist oder ein Ticken zu aufwendig ist oder so. Und ich glaube, das Spiel lässt sich dadurch ganz gut zusammenfassen. Ich meine, wir reden über Drachen. Schwingenschlag, ein Spiel über Drachen. Und was hat Stonemaier Games beziehungsweise jetzt natürlich auch Feuerland beigebracht? Eine, weiß ich nicht, 20-seitige Broschüre mit ganz vielen liebevollen Details über diese Drachen, die alle wunderschön, wunderhübsch, zuckersüß gezeichnet sind. Und dann gibt es ein kleines Begleitheftchen dazu mit ganz vielen Informationen über Fabelwesen, nämlich über Drachen. Das zeigt für mich so dieses Spiel. Es ist alles so ein bisschen drüber, aber eben auch so ein bisschen unnötig, aufgepimpt, irgendwie so ein bisschen ein Blender. Es will ein bisschen mehr sein, als es dann letztendlich ist. So, das klingt jetzt negativer, als ich es meine. Aber ja, es ist kein Spiel, das mich zu Begeisterungsstürmen veranlasst. Es ist auch kein Spiel, bei dem ich jetzt immer wieder den Impuls habe, das doch spielen zu müssen, sondern es ist immer wieder so eine kleine Hürde, so eine kleine Überwindung zu sagen, ja, okay, dann spielen wir das jetzt, weil es ist eben doch ein Ticken aufwendig. Und ja, bei mir wird's auch wieder ausziehen, das ist auch klar.
Ja, ich würde noch auf diese Verzahnung mit eingehen, weil das hat bei mir vor allem mal so ein negatives Gefühl beim Spielen, vor allem so im hinteren Drittel des Spiels dann hinterlassen, weil da hast du dann halt den Effekt, dass du sagst, jetzt will ich gern das und das machen. Ich habe auch genug Aktionsmünzen, weil das irgendwie geil ist, Aktionsmünzen zu haben. Und dann stehst du dann da und kannst das nicht machen, weil dir das Ei fehlt. Oder du kannst das nicht machen, weil dir eine Ressource von irgendwas fehlt. Und das Spiel hat keinen Auffangmechanismus, dass du irgendwas machen kannst, um das dann doch noch zu bekommen, wenn deine Möglichkeiten ausgereizt sind. Also zum Beispiel, du kannst auch eine gewisse Anzahl mal diese Höhlen dann quasi immer erforschen, um diese Basisressourcen reinzubekommen. Wenn du das schon getan hast, dann geht es halt einfach nicht weiter und dann sitzt du dann da und hast 5 Aktionsschippies noch da, aber kannst mit denen einfach gar nichts machen. Und das ist, finde ich, sehr, ja, sehr, sehr frustrierend dann, wenn du das immer wieder passiert, weil du kannst halt dich wirklich ins Ausspielen, wenn du zum Beispiel relativ früh vergisst, irgendwie einen Eiersnachschub zu generieren und dann stehst du dann da und sagst, hey, ich habe noch ganz viele Aktionen, aber ich kann die Aktion nicht machen, weil ich nicht die Eier zum Bezahlen habe. Und das ist dann wirklich dramatisch und fühlt sich dann wirklich doof an. Und selbst wenn man dann seine Züge dann machen kann, wo du gerade beschrieben hast, dass ich so viele Aktionschips noch hatte und viel machen konnte, das war halt aber auch nur so Kleinkram, der dann am Ende nicht siegbringend war. Das heißt, es hat sich zwar in dem Moment cool angefühlt, ich bin noch im Flow und kann machen, aber Punkte hat das nicht gebracht. Und das ist irgendwie auch ein schlechter Umstand, wenn man irgendwie gefühlt noch super viel machen kann und die anderen Leute, die am Downtime haben, da sitzen, sich schlecht fühlen. Und derjenige, der Sachen macht, sich gut fühlt, aber trotzdem nicht gewinnt. Also das ist dann irgendwie, du bist eigentlich am Gewinnen, weil du gerade nichts tust und weil du gut gewirtschaftet hast und machst halt gerade nichts, aber bist am Gewinnen, aber hast trotzdem ein schlechtes Gefühl. Ist insgesamt eigentlich, gibt keine Konstellation für ein Spiel, wo das dann gut ist für das gesamte Spielgefühl. Genau. Und so gesehen würde ich auch sagen, Flügelschlag ist immer die bessere Alternative. Man kann mal Schwingenschlag ausprobieren, wenn man das mal ein bisschen mehr haben möchte oder so, aber ich glaube, die Gruppe, denen ich dann sagen würde, hier nehmt euch direkt Schwingenschlag, glatt Flügelschlag, ist sehr, sehr klein.
Ja, es ist ja immer so, ne, dass diese Spiele, die sehr auf so einen starken Vorgänger aufbauen, also jetzt hatten wir das ja auch bei Dune Imperium Uprising, die schwimmen dann schon so in der Erfolgswelle dieser Marke oder dieses Spiels ein Stückchen mit. Und müssen dann natürlich auch liefern. Also sie müssen dann schon auch zeigen, dass sie nochmal deutlich was anderes oder was Besseres machen als das ursprüngliche Spiel. Und bei Schwingenschlag sind natürlich die Anleihen an Flügelschlag enorm, bei Dune Imperium Uprising natürlich ebenso. Und dann ist schon die Frage, ist das, was ich da bekomme für mein Geld, wenn ich da 50, 60, 70 Euro ausgebe für so ein Spiel, ist es das dann wirklich wert, dieses Spiel nochmal zusätzlich in der Sammlung zu haben oder ergänzend zu dem, was ich vielleicht schon kenne? Und da muss ich hier sagen, ganz klar nein, da reicht mir Flügelschlag komplett aus. Also ich habe zwei Erweiterungen, Ozeanien und Europa. Ich habe noch nicht mal diese neue Asien-Variante. Die reichen mir für einen langanhaltenden Spielspaß völlig aus. Damit komme ich prima zurecht. Und bei Schwingenschlag gibt es aus meiner Sicht, sind die Änderungen, die das Spiel mit sich bringt, eben auch nicht entscheidend genug, um zu sagen, das macht jetzt so viel anders, dass ich das Geld dann nochmal ausgeben müsste. Und doch, es ist ein nettes Spiel und ich finde, funktionstüchtig ist eine ganz schöne Vokabel, die du da gewählt hast. Also für mich, ich habe es ja schon gesagt, wird es ausziehen, es wird sich nicht allzu lange in der Sammlung halten. Dafür sind mir die Unterschiede nicht gut und nicht bedeutsam genug. Im Gegenteil.
Dann wollen wir, glaube ich, am Ende noch rebellisch abschließen. Und das ist ein Spiel, was, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, du auch mitgebracht hast, oder?
Genau. Ja, ein Spiel, das in der Tat mal ein Stichspiel mit einem Thema ist, nämlich Rebel Princess. Ist ein Spiel, was bei Wonderbow Games erschienen ist. Und das habe ich auch schon vor längerer Zeit kennengelernt. Ich glaube, ich habe es sogar schon letztes Jahr mit dem Sebastian Wenzel, liebe Grüße, in Essen gespielt, auf der Messe in der englischen Variante. Dann ist es jetzt bei Wonderbow erschienen. Wir haben es intensiv gespielt auf der BerlinCon und auch schon beim Tag der Brettspielkritik hatten es Leute dabei. Und auf der BerlinCon wollte ich es mir dann auch kaufen bei Wonderbow. Dann war es da vergriffen, dann musste ich es dann im Nachgang doch noch im Internet bestellen. Und was ich toll finde, endlich mal ein Stichspiel mit einem Thema. Sensationell. Denn wir haben Prinzessinnen auf der Hand und eine ganze Reihe von Handkarten, die wie üblich bei einem Stichspiel Zahlen sind und also Zahlen und Farben beinhalten. Und diese Zahlen und Farben, die möchte ich wie bei jedem Stichspiel irgendwie abschmeißen. Es gibt aber eben nicht nur die Prinzessinnenkarten, sondern es gibt auch Prinzenkarten. Und immer die Person, die den Stich gewinnt, bekommt natürlich alle Karten auf die Hand. Und was man nicht haben möchte, sind die Prinzenkarten, denn die Prinzessinnen sind rebellisch und die wollen eben auch ganz modern nicht einfach, nur weil sie eine Prinzessin sind und gut aussehen, von irgendeinem dahergelaufenen Prinzen verheiratet werden. Nein, sie wollen natürlich autark und selbstbewusst sein und das alles schön selber entscheiden und kommen gut alleine klar, auch ohne Männer. Und deswegen sind die Stiche, die einen Prinzen beinhalten, immer unbeliebt, weil die Prinzen einfach am Ende Minuspunkte geben. Ganz viele Minuspunkte gibt der Frosch. Das ist nämlich ein Prinz im Froschgewand sozusagen, also Froschkönig umgekehrt. Man will nicht den Frosch küssen, weil ein Prinz drinsteckt, sondern man will den Frosch vermeiden, weil man weiß, da steckt ein Prinz drin, dann hat man beides, einen ekligen Frosch und einen Prinzen. Also will man auch das bitte möglichst vermeiden und diese Karte eben nicht bekommen. Ja, und wie das eben so bei Stichspielen ist, man wirft seine Handkarten ab, muss gucken, dass man seine Farben da entsprechend leer spielt, um die Stiche gut abwerfen zu können. Da gibt's auch Abwurfregeln. Brauchen wir jetzt gar nicht so tief in die einzelnen Regeln einzusteigen. Denn was Rebel Princess aus meiner Sicht sehr interessant macht, ist, jeder von uns, jeder Spieler, jede Spielerin verkörpert eben eine dieser Prinzessinnen. Das sind auch welche, die man eben kennt, also Schneewittchen oder Pocahontas, Mulan, Alice, Dornröschen, Aschenputtel, die Prinzessin auf der Erbse und so weiter. Und die haben alle eine Funktion. Also zum Beispiel Pocahontas ist die Wildnisführerin und wenn man einen Stich gewinnt, dann bestimmst du eben eine andere Person, die den nächsten Stich beginnt. Das kann günstig sein, wenn du zum Beispiel dann deine Prinzen abschmeißen möchtest oder sowas. Oder Handel auf dem Basar kann Scheherazade machen. Bevor der nächste Stich beginnt, ziehe eine Karte aus der Hand einer beliebigen Person, tausche sie gegen eine deiner Karten oder gib sie zurück. Das ist natürlich sensationell. Wenn ich irgendeine Karte auf der Hand habe, die ich nicht haben will, kann ich die einfach schön hertauschen. So, also das ist das eine. Ich habe also eine besondere Funktion oder jeder hat eine besondere Funktion. Und dann gibt's zusätzlich in jeder Runde noch Rundenkarten. Wir spielen das über mehrere Runden, insgesamt über 5. Und am Ende einer jeden Runde wird dann nochmal, oder sozusagen wird dann für die nächste Runde wird einfach eine Karte aufgedeckt. Und diese Karte sagt zwei Dinge aus. Zum einen eine Anzahl meiner Handkarten, die ich am Anfang bekomme. Je nach Spieleranzahl, Spielerinnenanzahl bekomme ich eine unterschiedliche Anzahl Handkarten. Und die Rundenkarte sagt eben aus, wie viele dieser Handkarten darf ich jetzt nach rechts oder links weitergeben? Und welche Regel gilt denn eigentlich für diese Runde? Also zum Beispiel gibt es eine Runde, in der spiele ich eine Resteparty. Teilt eure Hand in zwei Hälften. Zuerst spielt ihr eine Hälfte, dann die andere. Taktisch total interessant. Wie teile ich die Karten auf? Wie möchte ich das spielen? Ist das günstig für mich? Ist es ungünstig für mich? Das wird man rausfinden. Frisch machen ist eine Runde. Da zählen Prinzen doppelt so viele Anträge, außer für die Person, die bisher die meisten Anträge gesammelt hat. Also, dann will ich vielleicht sogar ein oder zwei Anträge mehr haben als die anderen, weil die anderen kriegen ja doppelt Minuspunkte und ich nur einfach. Dann gibt es eine Runde Single-Feen. Am Ende der Runde entfernt jede gewonnene Fee einen Antrag und so. Also da gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Funktionen in jeder Runde, unterschiedlicher Regelvarianten. Und das ist etwas, was ich tatsächlich extrem mag an Rebel Princess, dass ich eben nicht nur so einen Kartenklopper habe und Karten einfach nur ein bisschen stumpf abwerfe, sondern dass ich auch nochmal taktisch überlegen muss, wie kann ich jetzt beispielsweise meine Charakterfähigkeit nutzen, um sie in der Runde mit dieser Rundenkarte bestmöglich zu kombinieren und wie spiele ich eben diese Karten ab. Dann ist es interessant, auch die Handkarten, welche gebe ich nach rechts oder links weiter? Es ist nämlich zum Beispiel gar nicht immer so günstig oder notwendig, die Prinzenkarten weiterzugeben. Ich behalte die eigentlich ganz gerne auf der Hand, weil die kann ich schön abschmeißen. Ich versuche einfach immer schon mal farbenlos zu werden oder so beim Abgeben der Handkarten am Anfang. Und da gibt es aber unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Varianten. Und was mich besonders freut, ist, dass mein lieber Freund Stefan Hollein, auch von den anonymen Ludoholikern, sagt, Rebel Princess ist somit das erste Stichspiel, was ihm Spaß macht. Er findet nämlich Stichspiele ganz blöde, weil er sagt, ich bin zu blöd dafür, ich kapiere die nicht, ich kann das nicht. Und ich selber bin auch nicht so ein Riesenkäpsele, was Stichspiele angeht. Also ich habe da nicht so diese klassische Stichspielsozialisation hinter mir. Und es gibt durchaus Stichspiele, mit denen ich mich sehr schwer tue. Also dieses Dr. Jekyll und Mr. Hyde, diese ganze Variante von den Stichspielen, die killt mich. Also die killt mich. Ich mag die einzige Variante, die ich mag, ist Dracula versus Van Helsing. Die ist ein bisschen leichter. Diese ganzen anderen Varianten, da fehlt mir irgendein Gen, da fehlt mir irgendwie, irgendwas fehlt mir da. Und Rebel Princess finde ich ein total schönes Spiel. Ich finde das Thema mega. Ich finde die Gestaltung sensationell und ich finde auch den Spielspaß, der da entsteht, großartig. Und es ist eben ein durchaus taktisches, kleines Kartenspiel, ein schönes Stichspiel von Wonderboar Games. Du hast es jetzt auch ein paar Mal gespielt, Stefan. Es ist ein Spiel von Daniel Byrne, Gerardo Guerrero, Kevin Peláez und Tereso Virgos. Das sind die Autoren und Wonderboar Games hat es jetzt eben auf Deutsch rausgebracht. Was sagst du zu Rebel Princess?
Ja, also mir persönlich macht das tatsächlich Spaß. Allerdings will ich auch gleich mal auf ein paar Punkte von dir eingehen. Und zwar dieses Stichspiel gehen, was du gerade erwähnt hast. Ich hatte jetzt die Erfahrung gemacht und auch selbst ein bisschen das Gefühl, dass für die klassischen Stichspieler genau diese Elemente, nämlich dieses, dass jeder noch so eine Fähigkeit mit seiner Prinzessin hat, was ja den ganzen Ablauf ja ziemlich durcheinander bringen kann, dass das tatsächlich so eingefleischten Stichspielern gar nicht so gefällt. Also weil als Stichspieler hast du ja so ein bisschen das Gefühl oder den Plan, okay, das und das wird jetzt gespielt, ich habe den jetzt ausgelegt, da müssen die jetzt da und damit bedienen, weil der ja kein Gelb mehr hat, weil das schon signalisiert hat oder er müsste noch Gelb haben, wenn ich ihn richtig mitgezählt habe, dann muss das bedient werden oder die Karte kann auf jeden Fall mir noch einen Stich holen und das könnte wahrscheinlich das und das passieren. Da wird ja schon sehr viel von der Deduktion her herausgelesen, was die anderen für Karten haben und das wird mit den Prinzessinnenkarten so ziemlich stark durchbrochen, wenn dann heißt, ich kriege jetzt von jedem eine Karte, misch die durch und verteile die dann an alle Mitspieler, dann ist ja alles plötzlich wieder offen und du setzt quasi den Wissensstand von dem eingefleischten Stichspieler wieder auf Null, weil er sich auf nichts mehr verlassen kann. Und das gefällt manchen Stichspielern tatsächlich überhaupt nicht. Also da sind dann Leute tatsächlich raus, die dann sagen, ja, das ist doch jetzt nur noch Glück. Da brauche ich doch auch gar nicht erst spielen, wenn es am Ende nur noch Glücksfähigkeiten sind. Mich stört das tatsächlich gar nicht so sehr, weil man muss ja auch ein bisschen abschätzen können, ob diese Fähigkeit mir jetzt wirklich was bringt oder nicht. Dass da den richtigen Punkt zu treffen, ist auch gar nicht so einfach. Da hätte ich so eher den Kritikpunkt, dass wir oftmals Fähigkeiten dann irgendwie doch nicht genutzt haben oder nur genutzt haben in der Form mit, ich mache das jetzt mal, um es gemacht zu haben, aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich mir jetzt zum Ziel hilft oder nicht. Aber ja, insgesamt, das Chaos kann dem klassischen Stichspieler tatsächlich dann irgendwie nicht so gut gefallen. Und auf der anderen Seite sind diese ganzen Zusatzregeln, jede Runde eine neue Regel und jede Prinzessin hat halt eine Fähigkeit, die erschweren natürlich für Neueinsteiger, aber auf der anderen Seite halt auch den Einstieg. Also es reicht dann denen nicht zu sagen, okay, machen das und das mit dem Kniff, sondern wir machen das und das mit dem Kniff und nächste Runde ist es ein anderer Kniff und die Runde drauf ist wieder ein Kniff und da steigen dann Leute, die dann erstmal rein wollen, hat man das Risiko, dass die halt dann aussteigen schon vorher und sagen, oh, das ist mir jetzt zu kompliziert, wenn ich jetzt irgendwie jedes Runde eine neue Regel holen muss. Da muss man ein bisschen überzeugen, da muss man manchmal ein bisschen gucken, dass das wirklich funktioniert. Ansonsten würde ich sagen, die Rundenkarten mit den besonderen Fähigkeiten, da haben wir immer sehr viele auch sehr, sehr stark nachgeschauen müssen, was das jetzt wirklich bedeutet, wie die im Detail sind. Da fand ich dann so manche Sachen ein bisschen schwierig. Ich glaube, den Vogel abgeschossen hatte die eine Karte, die gesagt hat, man muss nicht nur jetzt Farben bedienen, sondern auch noch gerade und ungerade bedienen. Nach Möglichkeit in Farbe. Wenn nicht in Farbe, dann wenigstens gerade oder ungerade halt irgendwie bedienen. Und wenn nicht, dann doch, wenn jetzt gerade doch nicht geht, also wurde eine gerade Zahl angespielt und man hat keine gerade, dann muss man vielleicht erstmal versuchen, die Farbe wieder zu bedienen. Die Karte war so hart komplex, dass man dann gesagt hat, was wollt ihr von uns? Also das war auch kaum kalkulierbar und zu viele Wenn und Abers. Also da waren, ich sag mal, die meisten Rundenkarten sind durchaus gut verständlich und man weiß, was zu tun ist. Ein paar sind ein bisschen, dass man denkt, das hätte man vielleicht ein bisschen entschlacken können an manchen Stellen. Ansonsten ist es auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Vor allem die, man will ja im Prinzip Stiche vermeiden, aber auch nicht alle Stiche, sondern nur gewisse Stiche will man vermeiden, nämlich die mit den Prinzen drin, wo man gar nicht weiß, wann jetzt ein Prinz irgendwie dann kommt oder nicht kommt. Und das ist ja auch etwas, was für Stichspieler eigentlich ungewöhnlich ist. Normalerweise sagst du, ich will eine gewisse Anzahl an Stichen haben oder ich will alle Stiche haben oder ich will keine Stiche haben. Das sind normalerweise die klassischen Sachen. Du könntest natürlich Rebel Princess auch spielen, indem du sagst, ich will keine Stiche haben, damit ich auf jeden Fall safe, dass ich auch keinen Prinzen habe. Aber das hat ja den Spielraum, dass du sagen kannst, okay, die Stiche, wo keine Prinzen drin sind, die kann ich mir ja holen. Nur die Stiche mit den Prinzen, die sollte ich dann vermeiden. Und das macht einen sehr spannenden Reiz aus, wo es auch jede Partie und auch von Rundenkarten abhängig ist, was jetzt der beste Weg ist, da den entsprechenden Point zu treffen, wie viele Stiche man jetzt da reinholt oder nicht reinholt. Wir hatten dann immer sehr viel Spaß. Ich hatte auch immer sehr viel Spaß mit dem Spiel. Hatte aber dann oftmals so nach 3 Runden gedacht, okay, jetzt nach 3 Runden hätte es auch gut sein müssen. Hätte nicht unbedingt 5 Runden sein müssen. Das fand ich jetzt immer ein bisschen lang. Also ich weiß nicht, ob du auch dann draus ein bisschen zu lang fandst.
Ja, also das hätte mir auch durchaus gereicht. 3 oder 4 Runden oder auch hier klassisch, man spielt so viele Runden wie Anzahl Mitspielende und jeder ist einmal Startspieler oder nee, ist es ja nicht, man gewinnt hier den Stichblödsinn, aber irgendwie sowas, ne? Also dass man mit 3 oder 4 Runden gut zurechtkommt, das hätte mir auch gereicht. Ja, die Karten sind nicht alle selbst erklärt, die sind aber alle in dem beiliegenden Heftchen super gut erklärt. Und mit diesen Erklärungen haben wir es eigentlich bei allen Karten zweifelsfrei hinbekommen, zu identifizieren, worauf da zu achten ist. Und ja, ich habe das auch gehört, auch bei den Prädagogen. Der Nico hat das auch gesagt, der hat ja eine sehr lange Schafkopf-Vergangenheit und sagt das dann auch immer, ihm ist das dann zu aufwendig gewesen, weil er mag einfach dieses sehr schnelle Kartenkloppen. Da ich das aber nicht habe und nicht kenne und mir so ein schnelles Kartenkloppen dann nicht wichtig ist, mag ich eben diese taktischen Varianten, die mir diese Karten bringen. Und dann finde ich es völlig legitim zu sagen, wir decken jetzt so eine Rundenkarte um, gucken nochmal schnell in der Anleitung nach, wie ist die zu interpretieren, und dann verteilen wir die Karten und los geht's. Also das hat mich jetzt erstmal nicht gestört. Aber ja, statt 5 Runden hätte ich da auch 3 oder 4 haben können. Aber ich finde es kein Spiel, bei dem ich denke, oh Gott, das ist jetzt wieder so lang und episch, weil wir reden über 5 Minuten Unterschied oder vielleicht 10. Und wie gesagt, ich finde es ein super Titel. Ist für mich so eines der Kartenspiel-Highlights der letzten Monate und kommt bei mir gerne und oft auf den Tisch. Ja, die Autoren habe ich eben genannt. Ist bei Wonderboy Games erschienen und ist eben für 3 bis 6 Spielende ab 8 Jahren, wobei ich diese Altersangabe sehr stark in Frage stellen möchte. Dazu ist es mir dann doch zu taktisch, um es mit 8- oder 10-Jährigen oder so zu spielen.
Ja, also ich würde jetzt da auch einsteigen und sagen, ja, also ich sehe es als gutes Spiel. Ob es ein super Spiel ist, weiß ich nicht, also vom, ich denke so an andere Menschen, ja, vielleicht ist es für den einen oder anderen super, das würde ich nicht abstreiten, aber für mich schwingt es eher so zwischen besseres Gut. Man würde sagen, man hätte dann bei der Spielbox-Bewertung von einer Skala von 1 bis 10 die verpönte 7, so nichts aussagen, plus minus 0.
Ja, also so schlecht würde ich es nicht, oder so durchschnittlich würde ich es nicht sehen. Ich finde es dann doch ein Ticken besser, aber das können wir ja dahingestellt lassen. Ja. Ja, ich glaube, wir können uns aber auf eines einigen. Wir hatten heute keinen richtigen Flop mit dabei. Wir hatten so ein, zwei Spiele, bei denen wir ein bisschen kritischer, mit denen wir ein bisschen kritischer ins Gericht gegangen sind. Wir hatten heute in der Auswahl Dune Imperium Uprising. Wir hatten die Astrobienen, dann zwei Kinderspiele, die magischen Schlüssel und die Gartengauner. Und dann zum Abschluss Schwingenschlag und Rebel Princess. Eine, wie ich finde, gute Mischung, die vielleicht auch nochmal eine Kaufempfehlung oder zumindest eine Kaufhilfe ist oder eine Entscheidungshilfe ist jetzt für die anstehende Spiel in Essen, denn da werden uns ja knapp 1200 Neuheiten wieder erwarten in der nächsten Woche an vielen, vielen Ständen in allen Hallen. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die Messe. Wir haben viel vor, wir haben auch viel vor. Die Neuheitenschau wird Großes bringen. Wir werden die Pressekonferenz verfolgen, um mal zu gucken, was passiert. Wir werden ein paar Neuheiten spielen. Einige kennen wir schon. Also ich bin schon wieder heiß auf Essen und bin gespannt, welche Titel wir dort uns abgreifen, mitnehmen, kaufen, die wir dann in den nächsten Wochen und Monaten auf den Tisch bringen, um sie dann hier ausgiebig weiter zu besprechen.
Genau, heiß wie Frittenfett, das trifft es, die Spiel steht quasi vor der Tür. Du wirst ja auch dann ein Video von uns ein bisschen moderieren, haben wir ja schon ausgemacht.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon spoilern durfte, aber dann kannst du gerne was dazu erzählen.
Das ist, es wird eine kleine Challenge geben, aber von Julia und Christian von Format C während der Neuheitsshow und Frederik wird das halt moderieren. Und das wird allerdings bis das, wir machen ein bisschen aufwendigeres Video und bis das dann veröffentlicht wird, wird es dann deutlich nach das Spiel sein. Das ist jetzt nicht so, dass ihr dann kommenden Mittwoch oder Donnerstag ein fertiges Video dann findet. Das ist etwas eher in die Richtung, wird dann lustig, informativ, mehr lustig wahrscheinlich als informativ. Mal was anderes, wir experimentieren mal ein bisschen rum. Christian von Format C, wer wem denn jetzt kein Begriff ist, ist der gute Mann, der verantwortlich ist für die Einspieler von den Spiel des Jahres Spielen, die auf der Verleihung und auch nach der Nominierung quasi produziert werden und gezeigt werden. Und wir haben mal gedacht, wir machen mal was zusammen auf der Messe. Das wird dann entsprechend, dann gemacht. Und die beiden machen eine kleine Challenge gegeneinander, der Christian und Julia. Und da wird es wahrscheinlich hoffentlich was Lustiges beigeben und am Ende einen Gewinner und auch quasi einen Wetteinsatz am Ende. Und so mehr will ich an der Stelle tatsächlich nicht verraten. Der Rest ist quasi, lasst euch überraschen. Es wird im Anschluss der Spiele ein paar Tage dauern, bis wir das dann quasi schön sauber produziert haben, weil aufwendige, spontane Videos dann nachzubearbeiten, ist immer ein bisschen komplexer. Und wir haben ja noch auf das Spiel ganz viele andere Sachen vor, nämlich diese 1200 Neuheiten nach Möglichkeit alle einmal anspielen und die voll ausgebuchten Hallen mal komplett einmal durchlaufen.
Ja, das wird knapp. Gott sei Dank habe ich schon mal, glaube ich, 50 oder 60 Neuheiten gespielt, von denen die jetzt erscheinen. Aber immerhin, es bleiben noch genügend übrig. Ja, auf diese Moderation freue ich mich sehr. Der Wetteinsatz ist großartig, den will ich nicht spoilern. Aber du wirst nicht glauben, was am Ende mit dem Verlierer passiert oder der Verliererin. Und die Qualität dessen, was da passiert, ist wirklich, reicht weit heran an, wenn ich du wäre von Joko und Klaas oder sowas. Also da wird doch einiges passieren. Und ich bin sehr gespannt, was euch da so alles einfällt und freue mich total, freue mich euch wiederzusehen. Wir sehen uns ja auch morgen schon wieder, da nehmen wir noch ein Video auf mit Rezensionen für euren Kanal. Spiel doch mal, also auch da geht's doch mal weiter. Also wir haben genügend vor, jetzt haben wir erstmal 6 Titel hinter uns und sehen uns alle miteinander hoffentlich in der nächsten Woche auf der Spiel. Ich kann dazu sagen, ich werde bei Meet and Play mit dabei sein am Samstag nächste Woche. Werde da ein paar Spiele dabei haben, freue mich, werde vielleicht auch Gartengauner mitbringen, mal gucken. Werde vielleicht auch Rebel Princess dabei haben, wir werden sehen. Und freue mich drauf, mit euch die eine oder andere Partie zu spielen. Also wenn ihr Lust habt, kommt doch mal am Samstagnachmittag zum Meet and Play mit dazu. Und ansonsten, wenn ihr mich auf der Messe seht, sagt gerne mal Hallo. Ihr erkennt mich natürlich am Broadcast-T-Shirt. Stefan und Julia könnt ihr sicherlich auch Hallo sagen, wenn sie nicht gerade mitten im Filmen sind und ein Interview führen, dann ist es immer etwas schwieriger. Aber ja, wir freuen uns alle, euch zu sehen, euch kennenzulernen, euch wiederzusehen. Wir wünschen euch eine großartige Anreise auf die Spiel. Wenn du jetzt zugehört hast, bin ich natürlich wie immer gespannt auf deine Meinung zu dem, was wir hier besprochen haben. Siehst du es genauso oder etwa ganz anders, dann lass es mich gerne wissen. Und ja, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Komm nach Essen auf die Spielemesse. Wir sehen uns dort. Und auch heute hat natürlich das letzte Wort mein lieber Gast Stefan Zerlik von Spiel doch mal aus Frankfurt.
Ja, vielen Dank, Frederik. Um das noch zu ergänzen, am Samstag während der Messe zwischen 14 und 18 Uhr im Saal Europa ist dann das Meet and Play, wo man dich dann treffen wird. Das ist am Eingang von Halle 3. Wenn man nicht in die Hallen reingeht, sondern eine Etage höher, dann findet man den Saal Europa. Und dann könnt ihr den guten Frederik treffen. Wir werden da von Spiel doch mal, also ich und Julia, eher so gegen 18 Uhr mal vielleicht kurz vorbeischneiden, um ein paar Bilder zu drehen, weil wir vorher in Terminen sind. Ansonsten würde ich allen sagen, ja, spielt noch schön bis zur Spiel in Essen. Die beginnt am nächsten Donnerstag, also am 3. Oktober. Ich würde mal sagen, wir sehen uns wahrscheinlich dort und bis dann.